Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Auke Cool trifft, dem Format hier bei Auke Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffe, außer es ist Gamescom. Und da werden die Regeln ja jedes Jahr ein bisschen neu geschrieben und auch dieses Mal habe ich mich inspirieren lassen von der größten Spielemesse des Universums und des Planeten Erde ganz mit Sicherheit auch, hier eine kleine Sonderfolge zu organisieren, auf die Beine zu stellen. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich muss noch mal kurz ausholen. Ich war auf dieser Gamescom die komplette Woche, also von Montag an schon, bis dann Sonntag, eine ganze Woche in Köln und habe dort viel zu tun gehabt. Viel zu tun. Ich war dort, weil ich einen ganz tollen Moderationsjob hatte und der band mich fest an einen Ort in Halle 10.2. Da war ich dann jeden Tag von 9.30 Uhr bis so etwa 17.30 Uhr, 18 Uhr durchgehend, konnte ich nicht weg. Und erst danach hatte ich dann immer so ein bisschen Zeit, noch über die restliche Messe zu schlawenzeln und mir ein paar Dinge anzugucken. Und habe bei diesen Spaziergängen mit letzter Kraft dann vor allem immer wieder gerne die Indie Arena Booth besucht, ein Sehnsuchtsort geradezu, eine Oase, wer es nicht kennt, auf vielen, vielen 100 Quadratmetern sind da weit über 100 Indie-Spieler aus der ganzen Welt versammelt gewesen, teilweise eng an eng aufgebaut und auch besonders schön betreut von den Entwicklerinnen und Entwicklern, die da auch vor Ort standen. Und da bin ich immer wieder drüber gelaufen, wann immer ich eben konnte und habe da viele Bekannte getroffen, viele Freundinnen und Freunde, viele Gäste auch, die in den vergangenen 4 Jahren bei Orki Cool trifft zu Gast waren und es war ganz, ganz wunderbar und heiter und bei diesen Gelegenheiten habe ich natürlich auch versucht, hier und da mal Spiele auch wirklich anzuspielen, vor allem Titel, die noch gar nicht erschienen sind und bald noch erscheinen werden, aber auch welche, die kurz vor der Messe rausgekommen sind. So, dann bin ich da also rumgelaufen, habe da einiges Schönes entdeckt und habe mir einen kleinen Notizzettel angefertigt, einen Notizzettel, auf dem ich festgehalten habe, welche Spiele mir wirklich ganz besonders gut gefallen haben und dieser Zettel ist sehr lang geworden. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache jetzt passend zur Gamescom-Nachbearbeitung und Verarbeitung einen Podcast hier am Sonntag, wo ich statt einem Menschen 4 Menschen treffe, die jeweils ein Spiel entwickelt haben oder gerade entwickeln, die mir richtig, richtig gut gefallen haben und die mir entweder auf der Gamescom begegnet sind oder die ich nach der Gamescom als Demo nochmal in Ruhe anspielen konnte. Und diese 4 Menschen möchte ich in kleinen Kurzinterviews und deren Spiele euch hier vorstellen. Eine kleine besondere Folge, wie ich finde und gesagt habe, beides ist richtig, um dieser Spielemesse und den Begegnungen dort nochmal zu würdigen. 2 Dinge muss ich noch sagen. Erstens, ein ganz großes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer, die die Messe genutzt haben, um mir Hallo zu sagen. Das war dieses Jahr tatsächlich erschreckend. Viele Menschen, die vorbeikamen, Fotos gemacht haben, auch teilweise über Umwege. Ich erinnere mich an eine junge Frau, die hat für ihren Vater ein Foto von mir gemacht, weil er gerade in Amerika ist und gar nicht zur Messe kommen konnte. Ich erinnere mich auch sehr gut an einen jungen Mann, der zu mir gekommen ist und sich bedankt hat für die Podcast und seine Freundin stand neben ihm und wusste, glaube ich, gar nicht, wer das so ist. Also ich, was völlig in Ordnung ist und sie wirkte fast ein bisschen genervt. Ach, das war alles ganz toll. Also ich muss nur mal ein großes Dankeschön äußern, wie gesagt, an alle Hörerinnen und Hörer, die vorbeigekommen sind. Das war ganz magisch, das meine ich ganz ernsthaft. Zu sehen, dass diese Zahlen, die ich da immer sehe, wenn die Folgen veröffentlicht werden, auch wirklich, wirklich Menschen sind und nicht irgendwelche Bots, das war ganz großartig. Also danke an alle, die sich den Mut genommen haben, mich anzusprechen oder was auch immer und sich auch nicht abschrecken ließen von meiner teilweise sehr gehetzten und fertigen Art. Das war alles sehr anstrengend für mich, diese Messe beruflich, aber ich habe mich immer gefreut, auch wenn das unter den Schweißperlen manchmal, weiß ich nicht so deutlich zu sehen war, keine Ahnung. Jedenfalls, ich fand's schön. Vielen, vielen Dank an alle. So, das ist die erste Bemerkung. Und die zweite Bemerkung ist, vielleicht werden spitzfindige Menschen unter euch sagen, naja, was ist denn mit ihm los? Warum konnte er die Interviews denn jetzt nicht führen auf der Messe und hat sie stattdessen nach der Messe in der Woche nach der Gamescom geführt? Kann ich euch sagen, vor Ort, das wäre ganz chaotisch gewesen, kraftlos, hätte ich mich da in die Interviewsituation hineingedrückt nach dem 8 Stunden Moderationstag. Und wenn ihr mir das nicht glaubt, habe ich hier ein kleines Soundfile vorbereitet. So würde das klingen, wenn ich die Interviews auf der Messe geführt hätte.
Aber es ist so warm. Ach, ich schwitze so doll.
Oh Gott. Oh. So und nicht anders. Und weil wir das alle nicht wollen, hören wir uns deswegen jetzt diese wunderbare Folge an, in der alle Interviews nach der Messe ganz in Ruhe und mit ebenso wenig Kraft stattgefunden haben. Ich wünsche euch alles Gute, ach Quatsch, und vor allem viel Spaß mit dieser Folge. Kleiner Hinweis noch an dieser Stelle, all jene, die noch mehr von den Gamescom-Abenteuern von Lea Irion und mir hören wollen, meiner Mitarbeiterin hier im Team von OrkeCool, die lade ich herzlich ein, OrkeCool finanziell bei Steady zu unterstützen, denn für alle Supporter haben wir exklusiv nochmal eine Extra-Folge aufgenommen, in der wir von unseren Abenteuern erzählen, von unseren Highlights und Lowlights, die nichts mit Spielen zu tun haben. Das war ein ganz wilder und launiger Podcast. So, nun aber los geht's mit dieser Sonderfolge von OrkeCool trifft. So, ich möchte beginnen, jetzt habe ich natürlich klugerweise genau in diesem Moment den einzigen Tab geschlossen, den ich offen hatte, nämlich der mit meinen Notizen. Also, wird kein Problem sein, öffne ich jetzt in diesem Moment. Ich möchte beginnen mit einem alten Bekannten hier im OrkeCool Kosmos, der schon häufige Male zu Besuch war, teilweise als Gast, manchmal auch als podcastender Mitstreiter, und zwar Marcel André Casasola Merkle, ein Mann, der schon seit vielen, vielen Jahren in der Spielebranche unterwegs ist, auch ursprünglich aus einer ganz anderen bzw. verwandten Ecke kommt, nämlich hat er angefangen seine Karriere mit Brettspielentwicklung, hat dann einige Jahre, und da sind wir in den 90ern übrigens, hat dann einige Jahre Mobile Games sehr erfolgreich entwickelt, bis er dann für sich feststellte, nö, mir gefällt nicht, wohin sich der Mobile Games Markt entwickelt, und jetzt hat er ein eigenes Studio gegründet in München, Jumpybit heißen die, und dort entwickelt er jetzt sein erstes eigenes Computerspiel, wo man sich wirklich an den Monitor mit Tastatur setzt und einfach mal loslegt, und dieses Spiel heißt The Games You Make, und das ist ein hochfaszinierendes Ding. Das konnte ich tatsächlich auch auf der Messe selbst anspielen, da hat sich Marcel ein bisschen Zeit genommen und ich mir auch, und dann habe ich mich da hingesetzt und er hat mir das mal ein bisschen vorgeführt, die Version, die es jetzt schon gibt, das ist noch eine sehr frühe Version, das Spiel soll erst 2026 erscheinen, und mich hat das sehr fasziniert, weil das ist so ein Metaspiel, das ist ein Spiel über Spiel Entwicklung, in dem es darum geht, wirklich, ich sag mal, ausschnittsweise den Arbeitsalltag eines Spieleentwicklers oder einer Spieleentwicklerin nachzuerleben und dann verschiedene Phasen der Spielentwicklung zu durchlaufen. Das bedeutet, man kann sich das Spiel segmentweise zusammenbasteln, an dem man arbeitet, aus verschiedenen Bausteinen. Man muss es dann auch selber erst einmal ausprobieren, damit das auch alles wirklich funktioniert. Dann kann man den gebauten Prototypen im Spiel an Freunde und Freundinnen schicken oder auch an Arbeitskollegen, die bewerten das dann kann man neue dran herumbasteln. Man kann entscheiden, ob Bugs, die auftauchen, wirklich als Bugs enttarnt und gelöscht werden sollen oder ob man aus dem Bug ein Feature macht. Ein richtig toller Kreativbaukasten, an dessen Ende dann eine erfolgreiche Spieleveröffentlichung stehen soll. Also sowohl im Spiel selbst als auch für Marcel und seine Mitstreiter. Ein ganz faszinierendes Ding. Über dieses Spiel haben wir gesprochen, über die Idee zu diesem Spiel, einige Feinheiten und wie es in Zukunft noch damit weitergehen soll. Und natürlich auch, wie Marcel die Messe selbst erlebt hat. Ein kleiner Hinweis noch, Marcel wird als Referenzbeispiel einen anderen Titel noch nennen, der auch auf der Gamescom ausgestellt war, und zwar PKKV, Panzer, oh nein, ich habe dieses Wort, ich habe es mir irgendwo aufschreiben sollen, also Panzer, Kommandeur, Kanonen, Kommandant, so oder so ähnlich heißt dieses Spiel. Das wird entwickelt von Bibbenbit Games. René Habermann ist unter anderem da mit in diesem Team. Ganz anderes Entwicklerstudio. Die haben vorher Domekeeper gemacht und die aber haben mit ihrem Spiel einen Referenztitel geschaffen, auf den jetzt Marcel André Casasola Merkle hinweist in dem Gespräch. Nur damit ihr nicht verwirrt seid, was es mit diesem PKKV auf sich hat. So, nun aber würde ich sagen, reingesprungen, ab geht's in dieses schöne Gespräch zwischen Marcel und mir.
Oh, es ist so warm.
Ich habe dich noch gar nicht gefragt, weil ich es mir jetzt extra hierfür aufgehoben habe. Wie geht's dir denn? Also wir sprechen jetzt, um Gottes Willen, was haben wir heute? Donnerstag, also der Donnerstag nach der Gamescom. Was macht die Verfassung? Was macht die Stimmung? Wie geht's dir körperlich?
Ich habe ganz frech Urlaub genommen. Der war auch nötig jetzt nach der Gamescom. Und mir geht's blendend. Also das war eine ganz tolle Erfahrung auf der Gamescom. Es war ja das erste Mal, dass wir so groß ausgestellt haben. Das kenne ich vom Brettspielbereich, aber noch gar nicht von Computerspielen. Und die in die Gesichter sehen zu können, wenn jemand ein Spiel spielt, das ist toll. Das ist wirklich toll zu sehen, was kommt an, was funktioniert, aber auch so diese Panik, wenn irgendwas nicht geht. Ich liebe es. Also das war es dann auch wert, da so 8 Stunden sich die Beine in den Bauch zu stehen.
Wir sind
zu viert gewesen, wir haben uns abgewechselt, das war mir auch ganz wichtig, dass wir uns viel abwechseln, dass nicht einer denkt, okay, jetzt habe ich hier eine ewige Schicht, aber die Zeiten sind ja sogar mehr als 8 Stunden, das geht ja um 9 Uhr los und um 8 Uhr darfst du erst gehen, also es ist verrückt, für so kleine Entwickler auf der Messe stehen zu müssen, gerade die Leute, die nicht jemanden zum Abwechseln haben, Wahnsinn.
Hast du sowas schon mal gemacht mit einem Spiel? Also wirklich so eine kleine Booster zu haben und da zu stehen auf diesem Areal?
Also wir hatten Gamescom noch gar nicht. Ich kenne das aus von der Brettspielmesse in Essen, die im Oktober ist. Und als ich mein erstes Kartenspiel veröffentlicht habe, da stand ich da auch die ganze Zeit und habe erklärt. Und es war so, so, so toll, weil bei Brettspielen ist ja noch mehr so, dass du nicht in die Leute reingucken kannst und gar nicht siehst, macht es den Spaß oder nicht. Und also ich finde diesen Kontakt zum Publikum super wichtig. Der bringt auch wahnsinnig viel Erkenntnisse. Ja. Ich sag da immer, eigentlich kannst du 2 Stunden auf so eine Gamescom oder eine andere Messe gehen und dann weißt du schon alles. Ab da wiederholt sich alles nur noch an Problemen und es sind immer die gleichen Stellen, wo die Leute hängen bleiben und es sind immer die gleichen Stellen, wo sie Spaß haben. Und deswegen ist es so wertvoll, wenn es dann auch mal was passiert, was völlig außergewöhnlich ist. Das
Kannst du mal mit uns so 1-2 Erkenntnisse teilen, falls die jetzt nicht alle auf so einer Ebene sind von, okay, da müssen wir nochmal ran an den Code und da so einen Bug rausholen. Also gibt's da was, wo du sagst, so, oh, okay, da sind viele Leute dran gescheitert, da müssen wir uns was anderes überlegen oder, oh, das haben wir offenbar besser gemacht, als wir gedacht haben. Gibt's da sowas?
Ich bin ja ein großer Usability-Fan, also mir ist immer ganz wichtig, dass die Sachen sich auch gut benutzen lassen. Und es gibt so 1-2 Sachen in unserem Level-Editor, da kommst du nicht unbedingt drauf, wenn du es einfach nur benutzt. Zum Beispiel, also wir haben ja ein Spiel, wo du den Level in so Kartenform änderst. Also du hast immer so kleine Slices, die du ändern kannst und dann kannst du nach links und nach rechts gehen und rechts kannst du neue dranhängen. Und momentan ist es noch so gebaut, wenn du aber Sachen platzieren willst, so wie Münzen oder Spikes oder ein Portal oder ein Jetpack im Level, also einzelne Items, dann kannst du kein neues Slice dran machen. Das hat Leute so verwirrt, dass es gab so Leute, die dann wirklich so Minigames gebaut haben, weil sie einfach das Level nicht verlängern konnten, weil das in diesem einen Modus geht und im anderen Modus geht's nicht. Und sowas muss man natürlich einfach auch klar machen.
Ich erinnere mich voller Grinsen zurück, als wir uns die Zeit genommen haben und du mich da so ein bisschen durchgeführt hast und ich wie dein Sohn am Boden da saß und dir da hochgeguckt habe, was du da auf dem Monitor gezeigt hast. Das war ganz, ganz toll. Ich habe es dir vor Ort ja auch schon gesagt, aber hier auch nochmal. Ich bin so gespannt auf dieses Ding und wie es dann tatsächlich sein wird. Ich kann mir vorstellen, das wird für mich so eine richtige Zeitversenkung, weil man kann ja so viel experimentieren. So von dem, was ich gesehen habe, gibt's auch keinen richtigen Weg, wo das Spiel sagt, ohoho, also jetzt macht das aber mal anders, sondern man kann ja wirklich einfach basteln und bauen. Hast du auch von den Leuten so ein ähnliches Feedback bekommen, die jetzt nicht wie ich jetzt zum Beispiel, also beruflich auch einfach viel mit Spielen machen und das auf so eine Weise dann einfach schon geil finden, mal ein Spiel über Spielentwicklung zu spielen? Also mit anderen Worten, die Menschen, die da in Zivil waren, die da einfach, ne, aus ihrem Leben rausstolpern, auf die Messe gehen und dann wieder zurückkehren ins Leben, fanden die das auch so toll wie ich?
Also das war fantastisch, weil dieses Spiel ist ja auch ein bisschen so ein Persönlichkeitstest.
Ja.
Manche Leute setzen sich dahin und bauen Zeug ein, ohne Rücksicht auf Verluste, häufen die Bugs an und je verrückter es wird, umso besser. Ich hatte aber auch so ein paar, gerade auch Game Design Studenten, die dann minutiös von Anfang an geplant haben, jeder Bug, der aufgetreten ist, haben die gefixt. Und ich glaube, das ist so eine Lehre, die ich jetzt über die Jahre in der Szene und in dieser Branche gezogen habe, gibt den Leuten doch einfach die Freiheit, das so zu spielen, wie sie es gerne hätten. Und ich glaube, bei den Leuten, die verstanden haben, wie die Bedienung funktioniert, da ist der Funke dann auch übergesprungen, zumindest bei den allermeisten. Es gibt immer Leute, die abbouncen, aber das war wirklich spannend, wie Leute ihre Persönlichkeit da ausdrücken konnten. Und wir haben ja noch eine zweite Ebene im Spiel mit diesen Nachrichten, die aufs Handy gespielt werden, mit Freunden und Familie. Und ich freue mich, also das war jetzt wirklich der Punkt, wo ich anfange, mich richtig drauf zu freuen, jetzt dieses Spiel durchzuproduzieren. Du hast ja oft so das Problem am Anfang, wenn du ein neues Spiel machst, dass du so einen Berg hochstrampelst, das Fahrrad, ja. Strampel, 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 und wenn du aufhörst zu treten, dann fällst du um oder fährst zurück. Und irgendwann kommt diese Kuppe vom Berg und dann geht's bergab und dann kannst du richtig loslegen. Und ich glaube, die Gamescom war für uns jetzt endlich dieser Knackpunkt, wo wir sagen, okay, die UI funktioniert gut genug, unsere Idee kommt drüber, jetzt können wir richtig geile Inhalte bauen.
Kannst du fürs Gefühl mal so ganz grob so, in, also das ist jetzt wirklich nur annäherungsweise, aber für die Vorstellung festhalten mit vielleicht so Prozent, wo wir jetzt gerade sind im Spiel, was quasi schon, also in Anführungszeichen, fertig ist oder da ist, also wie viel Baugerüst steht schon am Haus für diesen Release 2026 aktueller Stand, so ganz grob für die Vorstellung?
Also wir haben jetzt die Core Loop mit ihren Systemen drin, ja. Und jetzt wird sozusagen daraus ein Theaterstück gebaut. Also wir haben vielleicht einen Akt davon und können jetzt eben auch die Rahmenhandlung bauen, wie du in dieses Büro einziehst. Am Anfang ist noch alles leer und das füllt sich dann erst mit der Zeit. Du machst es dann zu deinem eigenen. Du baust diese kleinen Prototypen, um später dieses Ziel zu erreichen, dann eben bei den Indie Awards mitzumachen und nochmal einen rauszuholen, den dann auch wirklich zu polishen. Also was wir jetzt anfangen zu bauen, ist das Ganze drumherum und es in einen Kontext zu stellen. Wenn Leute vielleicht Inscription gespielt haben, dann haben wir jetzt einen Run gebaut. Oder egal, bei Roguelikes ist das sicherlich bei allen so. Mhm. Ein Run steht jetzt und was wir machen, ist eben dieses Overarching, diese Story, diese Umgebung, in der du dich bewegst. Denn wir gehören ja zu diesem Genre der, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, diese Spiele, die du in einem Raum spielst, wie Inscription. Mhm. Also du kannst dich auch in dem Raum bewegen und hast aber noch dieses Spiel drin. PVKK, was jetzt auch auf der Messe gezeigt wird, ist auch ähnlich. Du bist in diesem Raum und steuerst diese Riesenkanone. Und ich habe schon mit dem Entwickler gesprochen und ein bisschen gescherzt. Wir brauchen einen Namen für dieses Genre. Papers, Please ist auch ein bisschen so, du bist in deinem Booth und kontrollierst dann die Leute. Also was ist dieses Genre, wo du einen definierten Raum hast, den kannst du exploren und entdecken und du hast aber eine Tätigkeit, die du auch machst. Ich finde es nämlich super spannend, weil du dich dann wirklich auf die Details einlassen kannst
im Spiel. Das ist natürlich, jetzt ist mein Ehrgeiz auch geweckt, als Journalist da meinen Fußstempel in der ewigen Chronologie der Menschheit zu hinterlassen, indem ich mir dieses Genre ausdecke. Einraumwohnungsspiel. Da muss ich mal drüber nachdenken. Da hast du mir jetzt eine Aufgabe gegeben. Sehr gut. Jetzt eine ganz grundlegende Frage. Ich habe dich das ja auf der Messe schon mal klammheimlich gefragt, aber die Leute draußen haben natürlich die Antwort nicht gehört, weil kein Mikro dabei war. Naja, warum gibt's das Spiel eigentlich? Also ich hatte dich das auch da, glaube ich, schon gefragt, als ich dich das zum ersten Mal gefragt habe. Man könnte es ja geradezu als was Therapeutisches lesen, wenn man sich denkt, ein Entwickler, der schon so viele Jahre in der Branche ist und auch in verschiedenen Medien schon gearbeitet, also Brettspiele, Mobile Games und jetzt ein Computerspiel, dass man da so ein bisschen verarbeiten will, was man in der Spieleentwicklung alles so gelernt hat. Spielt das eine Rolle oder warum gibt's das eigentlich? Weil das ist ja wirklich was Faszinierendes, finde ich jedes Mal, wenn man dann als Entwickler, Entwicklerin anfängt mit einem neuen Spiel, das ist ja das weiße Blatt Papier und man könnte ja, also zumindest in diesen ersten Minuten, ja alles machen. Und warum ist es das hier geworden?
Ja, für mich ist Spiele entwickeln selbst das Spiel, das interessanteste Spiel, was es auf der Welt gibt. Deswegen habe ich ja am Anfang Brettspiele gemacht, jetzt mache ich Computerspiele. Dieses eine neue Welt sich ausdenken und dann zu schauen, wie funktioniert die, das ist einfach, das ist super. Mhm. Und das ist was halt man in anderen Medien vielleicht gar nicht so krass hat. Na klar, wenn ich einen neuen Song gebaut habe oder ein Buch geschrieben habe, kann ich mich auch ein bisschen selber drin verlieren. Aber in Spielen ist es halt extrem, weil du gar nicht weißt, wie sich das Spiel verhalten wird. Mhm. Und das Drumherum gehört da auch dazu. Die ganzen Schrecken, die Panik. Ich habe einen Game-Breaking-Bug einen Tag vor Release. Ich muss auf die Messe fahren, aber irgendwie stürzt es ab an der Stelle, wo es noch nie abgestürzt ist. Also diese Ups and Downs sind so intensiv und das mag ich halt so sehr gern. Deswegen arbeite ich in der Branche und ich wollte dieses Gefühl auch mal teilen, auch mit dem ganzen Umfeld dazu. Deswegen, ich halte es auch für super wichtig, wir machen dieses Spiel und es gibt ja verschiedene Spiele, die auch Spieleentwicklung thematisieren. Also Game Dev Story, das ist aber eher so ein Excel-Datei, die du ausfüllst, oder Super Mario Maker, wo ich immer das Gefühl habe, da musst du ein echter Spieleentwickler sein, um das zu spielen. Da hast du Angst vor dem weißen Blatt Papier, wenn du es aufmachst. Mir war super wichtig, dass wir dieses Erlebnis einbetten. Denn Spieleentwicklung funktioniert nicht im luftleeren Raum. Du hast eben diese Freunde und die Familie, die auch ihre Bedürfnisse haben. Du musst es abwägen, du musst eben schauen, arbeite ich jetzt hier nochmal abends länger oder nicht? Oder kümmere ich mich mal drum, was um mich rum passiert? Denn da kommen ja auch die meisten Inspirationen her aus deinem Umfeld. Jemand, der nur im kleinen Kämmerlein sitzt, der wird gar nicht so spannende Ideen haben, glaube ich.
Du hast schon gesagt, du möchtest so ein bisschen oder ihr möchtet mit dem Spiel ein bisschen den Alltag oder die Erfahrung als Spieleentwickler, Entwicklerin abbilden, soweit man das eben kann, wenn man vor so einem PC dann eben sitzt und dann so ein eigenes Spiel zusammenbastelt in eurem Spiel. Wie würdest du sagen, wenn alles klappt oder wenn ihr es überhaupt schon euch überlegt habt, wie wird der Ton des Spiels am Ende dann wirklich sein? Weil wenn man diese Spielfantasie hier anbietet, hier, du bist ein Entwickler, eine Entwicklerin und erlebst so ein bisschen die Schlüsselmomente der Spieleentwicklung nach, da kann man ja auch potenziell richtig viel reinstecken, was die schwierigen Momente der Spieleentwicklung angeht, also Stichwort Crunch, Stichwort soziale Vereinsamung, Stichwort die Sorge um Finanzierung oder dass so ein Spiel überhaupt entdeckt wird von den Leuten da draußen. Ist das ein Ton, den ihr auch anschlagen wollt oder soll es schon eher so ein Highlight-Reel, sage ich mal, der Spieleentwicklung bleiben? Ich habe ja, wie gesagt, schon mal auf der Messe reingucken dürfen und da habe ich ganz viele auch so, also es war natürlich nur ein Mini-Ausschnitt, den ich gesehen habe, aber da gab es auch so schöne, so leichtherzige Momente hier. Ich denke so gerne dran zurück, wenn man dann das Spiel immer mal wieder den aktuellen Prototyp, wenn man so möchte, verschiedenen Leuten vorsetzen kann und sagen kann, hier, sag mal, was du davon hältst. Man kann es auch der Mutter im Spiel geben und dann antwortet die am nächsten Tag, füllt so einen Feedbackbogen aus und da ist halt alles positiv ausgefüllt. In Anmerkungsfeld steht drin, hast du ganz toll gemacht, mein Schatz. Und das ist so, das finde ich so herzallerliebst. Aber wollt ihr auch als Ton anstreben, sag ich mal, etwas die schwierigeren Seiten der Spielentwicklung?
Ja, wir wollen vor allem, dass du dich wiedererkennen kannst als Spieleentwickler, dass es eine gewisse Art von Echtheit hat. Natürlich ist das alles nur ein Abbild dessen. Also wir können nicht alles wirklich echt zeigen, aber zum Beispiel so eine Sache wie mit der Mutter, das ist natürlich erstmal ein Lacher beim ersten Mal. Aber wie sich dieses Verhältnis dann weiterentwickelt, das hat sicherlich schon auch ernste Hintergründe. Und wenn du dann merkst, ich arbeite nur noch und ich melde mich bei meinen Eltern nicht mehr, aber die wollen halt auch Kontakt zu mir haben, wie es halt den meisten Leuten geht mit Mitte 20. Da schwingen schon auch die ernsteren Töne mit. Und ich glaube, wir wollen genau diese Balance halten. Schon den Spaß und die Lust und das Witzige dran sehen, was es in dieser Situation gibt beim Spielemachen. Aber die ernsten Seiten, die schwingen da halt auch immer mit. Und uns geht's doch immer so, wenn wir in die Arbeit gehen, da passieren am selben Tag ernste Sachen und Sachen, über die wir wieder lachen können. Und manchmal ist es auch einfach nur Galgenhumor. Also wir wollen schon alles, das ganze Spektrum abbilden, aber die Welt ist halt komplex, deswegen würde ich nicht sagen, dass es in Serious Game fällt oder in Farce oder sowas oder Satire, sondern es ist halt, ja, es soll sich echt anfühlen und dann hat man, glaube ich, auch Spaß dran.
Fällt das eigentlich dir und euch schwer, diese Auswahl zu treffen an Stationen, die dann im Spiel abgebildet werden? Weil ich kann mir vorstellen, es ist ja ohnehin immer schwierig, wenn man ein Spiel entwickelt, da auch in Touch zu bleiben mit der Zielgruppe da draußen, vor allem wenn man länger jetzt schon rumentwickelt. Aber gerade bei diesem Spiel, was ja komplett quasi sich im Grunde um euren Arbeitsalltag dreht, da kann man doch super schnell den Blick dafür verlieren, was wollen die Leute da draußen eigentlich spielen? Also wie macht ihr das? Es kann ja nicht der Weg sein zu sagen, naja, wir entwickeln jetzt mal und dann gehen wir auf die Messe und gucken, wie es so läuft und dann stampfen wir wieder ein, wenn alle sagen, ist super langweilig. Also wie macht ihr das denn? Oder seid ihr einfach so wahnsinnig gut und sagt, nö, wir haben da ein tolles Gefühl für, was die Leute wollen?
Also Zugänglichkeit ist natürlich wichtig und wir haben, das heißt zum Beispiel, wenn du neue Features ins Spiel einbaust, wir versuchen jetzt nicht nur Fachsprache zu verwenden, sondern die auch so zu umschreiben, dass man ein Gefühl davon hat, was kommt da jetzt rein. Also das beste Beispiel ist der Coyote Jump. Das ist so ein Fachbegriff, wenn du über eine Plattform drüber läufst und schon in der Luft bist, aber noch springen kannst, damit sich das besser anfühlt und du nicht immer gleich verlierst. Coyote Jump hinzuschreiben, Coyote Time meinte ich. Sorry, Coyote Time hinzuschreiben wird den meisten Leuten nichts bringen. Also haben wir geschrieben, okay, das Springen fühlt sich nicht richtig an, arbeite da mal dran. Mhm. Also da versuchen wir eine Zugänglichkeit zu finden. Und was Spaß macht, das ist genau das Ding, wo ich von der Designphilosophie hier mal ein bisschen mich lockerer mache. Ich will den Leuten Angebote machen. Du hast diese verschiedenen Ebenen im Spiel, aber du kannst dich nur selber bestrafen, wenn du sie nicht nutzt. Also das Spiel bestraft dich nicht dafür. Du kannst zum Beispiel deine Pflanze vernachlässigen, dann stirbt die halt. Aber das Spiel sagt nicht, das ist jetzt böse, dass die stirbt, sondern sie stirbt halt. Ob dir das was ausmacht, das musst du selber entscheiden. Du kannst deine Freunde und deine Familie einfach ignorieren und deine Spiele bauen, dann musst du die Konsequenzen tragen, aber es ist nicht so, dass das Spiel unspielbar wird oder so. Ja. Und genauso ist es dieses Element des Entdeckens und das Spiele selber bauen, da kannst du viel Zeit verbringen oder nicht viel Zeit verbringen. Also ich glaube, unsere Strategie dabei ist einfach Angebote zu machen, wo wir versuchen, jedes so gut wie möglich zu polischen, jedes Angebot interessant zu halten, aber dich nicht reinzuzwingen in, du musst jetzt diese eine Sache besonders machen. Mhm.
Apropos die eine Sache, wenn du jetzt auf den aktuellen Stand eures Spiels schaust, was gibt es, wo du sagst, oh, das stört mich noch richtig? Also das gefällt dir nicht so, wie es aktuell ist, oder da müssen wir dringend mal als nächstes ran, oder ich freue mich drauf, wenn wir daran endlich mal anknüpfen können. Gibt's da was dir so richtig schön ins Auge schießt?
Ja, ich warte wirklich schon seit Monaten drauf, dass wir es mal so einpassen können. Wir haben jetzt so einen Motor gebaut, aber ich würde den jetzt gerne auch mal ins Auto einbauen.
Was heißt einpassen?
Naja, also wir haben jetzt einen Run, aber der steht natürlich für sich im luftleeren Raum. Dieses ganze Potenzial, was du auf der Messe siehst, mit den Freunden, mit der Familie, also das ist ja so, diese ganzen Stories, die passieren ja über den gesamten Lauf des Spiels. Die passieren nicht in einem Run. Du kannst ja so eine Story auch nicht in einem Run erzählen. Wir wollen ja auch erzählen, dass Freundschaften geknüpft werden, wieder auseinanderbrechen, dass dein Verhältnis sich zu deinen Eltern auch während des Spiels ändert und so weiter. Dafür brauchen wir Zeit. Und darauf freue ich mich sehr, dass diese ganze Progression auch mal stattfinden kann. Momentan hast du halt nur einen Run und der steht halt für sich.
Ja.
Genau.
Ja. Eine Frage noch, die so ein bisschen noch mal in die Zukunft reicht, und ich hoffe, ich versau da keine Stimmung, aber ich finde das so wahnsinnig interessant, die Position, in der ihr euch da gerade befindet. Also ihr habt jetzt ein Spiel, da gibt's wahnsinnig viel Potenzial. Es gibt Menschen wie mich, die erzählen jedem Menschen, der auch nur halbwegs danach fragt, von diesem Titel und was man da alles so machen kann. Also es ist ein Grundrauschen, existiert zumindest in meinem Umfeld, was dieses Spiel angeht. So, aber es erscheint ja erst, ne, wenn alles nach Plan läuft aktuell, 2026, denkt man da trotzdem jetzt schon dran als Entwickler an diesen Worst Case, man drückt den Knopf und einfach nichts passiert, also wenige Leute kaufen es, kaum jemand schreibt Reviews. Denkt man da jetzt schon dran oder ist das wirklich noch weit, weit weg?
Na, man muss dran denken, denn zu einem erfolgreichen Spiel gehören halt verschiedene Komponenten. Erstmal Glück, das haben wir oder haben wir nicht, können wir wenig machen. Dann ein gutes Spiel. Ich denke, da sind wir jetzt gut vorangekommen. Da sind wir jetzt auf den Dingen, wo ich sage, okay, dieses Spiel hat Potenzial, das kann richtig was werden. Und jetzt kommt die dritte Komponente, das ist das Marketing. Und da sehe ich halt auch, ja, die Leute kommen an den Stand, die spielen das Spiel, die meisten haben Spaß dran und wishlisten das auch. Aber wie kriegen wir sozusagen das Word of Mouth? Wie werden wir bekannt? Mhm. Und da muss man jetzt tatsächlich auch hart arbeiten und das ist halt schwierig als Indie-Dev. Es gibt so ein paar Indie-Devs, die machen zufällig oder gewollt Spiele, die sich super dafür anbieten. Ich denke, wir haben das Potenzial mit dem Spiel, dass sich das anbietet, aber man muss es jetzt machen und es gehört zur Arbeit dazu. Und nicht jeder möchte das eben auch tun, anstatt am Spiel zu arbeiten, am Marketing zu arbeiten. Ich glaube, ich habe auch mein Mindset da jetzt ein bisschen verändert und denke, eigentlich gehört's ja zusammen. Eigentlich ist es ja auch cool, sich zu überlegen, was könnte im Marketing funktionieren, dann bauen wir das doch auch ins Spiel ein, weil es im Spiel ja wahrscheinlich auch total spannend ist. Mhm. Und das sind so besondere Momente im Spiel, wo dann das Spiel Sachen macht, die es vielleicht nur ein einziges Mal macht und die du gar nicht erwartest. Also wir wollen schon ein Ding bauen, was wirklich überrascht. Und wenn ich jetzt mal sehe, wie die Gamescom gelaufen ist, da ist mir ein Spiel aufgefallen, das das perfekt macht, und das ist eben PVKK. Mhm. Wir haben diesen Trailer gesehen und die schießen halt diese Riesenkanone ab und wir müssen uns überlegen, das ist so ein billiger Effekt eigentlich, aber es passt zum Spiel und ist alles cool. Und wir müssen uns halt überlegen, was ist bei uns diese Kanone? Und das ist natürlich was ganz anderes, aber das ist das Ding. Du brauchst halt auch Sachen zu zeigen.
Ich finde es ganz magisch. Das war die letzte Frage, die ich dir stellen wollte. Wir sind jetzt auch überraschend lange im Gespräch dafür, dass ja noch andere hier in dieser Folge quasi schon an der Tür stehen. Und wir haben hier einen ganz besonderen Moment erreicht, Marcel. Und zwar, ich erzählte dir, bevor wir hier den roten Knopf gedrückt haben, dass im Hintergrund bei mir ein gewisser Countdown läuft. Und zwar jetzt für alle, die jetzt gar keine Ahnung haben. Wir reden zu dem Zeitpunkt, wo, und jetzt ist der aktuelle Stand in 1 Minute und 5 Sekunden, der Ticketshop geöffnet wird für das nächste St. Pauli Heimspiel. Marcel, wie ist es? Wollen wir das noch kurz gemeinsam erleben? Das sind jetzt noch 55 Sekunden.
Auf jeden Fall. Ich drücke dir so die Daumen.
Es ist jetzt hochspannend, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt nach diesen 50 Sekunden wirklich schon Tickets kaufen darf oder ob die noch meinen Mitgliedsausweis wollen und der liegt woanders in der Wohnung. Das ist jetzt die Frage. Meinst du, ich muss da noch mal kurz hinrennen?
Solche Momente brauchen wir in Spielen.
Oh, 35 Sekunden noch. Ich hol mal kurz mein Geldbeutel.
Ja, warte mal. Schnell. Also Dom läuft jetzt durch die Wohnung. Das Witzige ist ja, dass oft so diese neuen Komprimierungsalgorithmen in Podcasts dann diese tollen Nebengeräusche einfach wegschneiden. Ich höre ihn jetzt auch atmen und da kommt er wieder. Ja.
Okay, ich bin wieder da. Entschuldige. 18 Sekunden noch. Jetzt wird's aber aufregend. Jetzt bin ich doppelt aufgeregt, weil ich mit dir ein Interview führen durfte. Und jetzt auch noch diese Kartensache. Oh Gott, mir ist ganz schlecht. Ich habe Gurkenlimo getrunken. Oh, die wurde jetzt durchgeschüttet. 6 Sekunden noch, Marcel. Oh, das ist jetzt sehr aufregend. Ja. Ich war richtig nervös. Ich habe schwitzige Hände. Okay. Ach, ich bin in der nächsten Warteschlange gelandet.
Oh, nee.
Okay, ich habe jetzt einfach, hier steht, aufgrund der hohen Nachfrage bitten wir dich um etwas Geduld. Sobald du in der Reihe bist, wird es automatisch weitergeleitet. Jetzt habe ich, kann ich erst mal durchatmen, jetzt habe ich ganz umsonst mich hier abgehetzt. Was ist denn jetzt los? Oh Gott, okay. Aber schön, haben wir das trotzdem gemeinsam erlebt. Das schweißt ja auch zusammen.
Ja, und das ist jetzt eine typische Situation gewesen, wie es beim Spieleentwickeln manchmal so ja? ist, dass man dann doch in der nächsten Warteschlange landet und das Spiel wird dann doch ein bisschen später fertig, aber Geduld gehört leider auch dazu und das ist das Schöne bei unserem Spiel, das ist der Teil, den wir rausgeschnitten haben, dieser ganze Grind, den du beim Spiel entwickeln hast, den erlebst du in unserem Spiel nicht, sondern wirklich nur die Entscheidungen und die Konsequenzen.
Und das heißt, die große Mission unter anderem ist gerade diesen, du hast ja so schön gesagt, die Kanone zu finden in eurem Spiel, die man abfeuert. Also den einen, aber gibt's den nicht schon, da muss ich jetzt nochmal kurz nachfragen, auf eine Weise, ich erinnere mich, als du mir das gezeigt hast, man bastelt dann diesen Level zusammen hier mit diesem Puzzlesystem, sage ich mal, und dann kann man es ja selber spielen und dieses selber ausprobieren empfand ich schon als einen aufregenden Moment.
Auf jeden Fall. Also total. Vor allem, wir haben das alles modular gebaut und je nachdem, welche Elemente du zusammensetzt, kriegst du ein völlig anderes Spiel. Und du kannst endlich auch mal Module zusammensetzen, die nicht wirtschaftlich sind, die du im echten Leben halt nie zusammenbringen würdest und schauen, was passiert. Also ja, diese emergenten Effekte haben wir jetzt auch schon drin und da freue ich mich auch voll drauf.
Ich bin so gespannt, wirklich. Ich freue mich, dass dieses Spiel in der Mache ist. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich bin da ganz neugierig drauf. Ich sehe das für mich als das nächste Wochenendspiel womöglich, wo ich wirklich dann einfach am Freitag mich davor setze und am Sonntag sage, wo ist die Zeit hin? Ich glaube, das könnte mir so gut gefallen. Also no pressure, um Gottes Willen, aber also versaut das bitte nicht.
Die Sache ist die, ich möchte dann deine Spiele, die du gemacht hast, ausprobieren. Und das war vielleicht das Allerwitzigste auf der Messe, um das abzuschließen, war, dass ich hin und wieder, wenn jemand ein ganz besonders interessantes Level gebaut hat, dass ich dann am Ende hingehen konnte und das spielen. Und es ist so witzig, dass ich ein Spiel über Spiele entwickeln mache, wo ich Leute sehe, die mein Spiel spielen und am Ende des Spiels kann ich deren Spiel spielen. Das ist eine super tolle Sache, so reziprok.
Ach toll. Also ich drücke alle Daumen für die nächsten 2 Jahre. Ich bin gespannt, wann ich das nächste Mal einen Blick erhaschen darf auf das Spiel und was sich so getan hat und drücke einfach alle Daumen. Mehr ist nicht zu sagen.
Vielen Dank, bis dann.
Ich wink zu. So, das war mein Gespräch mit Marcel André Casola. Merkle übrigens, hier wie auch für alle anderen Spiele, die jetzt hier noch in der Reihe auftauchen werden, gilt das Credo: ab mit euch in den Steam-Shop und da mal die Spiele-Wishlisten, falls euch die interessieren, dann verpasst nicht nur ihr nicht, wenn diese Spiele dann tatsächlich rauskommen oder es Updates dazu gibt, sondern das hilft auch den lieben Leuten, die hier zu Wort kommen, sichtbar zu werden mit ihrer Arbeit, nur als kleiner Hinweis von mir. So, apropos sichtbar, das ist ja ein fantastisches Stichwort, das ich mir da selber zugespielt habe, wie hoffentlich St. Pauli in ein paar Wochen, weil der Ticketkauf hat tatsächlich geklappt, naja, das war jetzt halt auch noch mit drauf. Markus Köpke ist als nächstes zu hören. Markus Köpke, und deswegen, ich habe mein Schlüsselwort schon wieder vergessen, taucht jetzt hier in dieser Überleitung auf, denn er ist eigentlich gar nicht Spieleentwickler, beziehungsweise war es lange Zeit nicht, sondern er ist unter anderem Cinematograf, also kennt sich ganz fantastisch aus mit der Bildgestaltung und Bildausleuchtung, eher im Film als im Spiel. Und nun aber hat er angefangen, ein eigenes Spiel zu entwickeln und dieses heißt Journey Beyond the Edge of the World. Und das war ganz abgefahren für mich, weil ich das immer nur aus der Ferne gesehen hatte und dann davon schon angetan war, der Look des Spiels, wir werden im Gespräch drüber sprechen, ist ein ganz besonderer, niedrigpolygonal, Anfang der 2000er, abstrahierend, ganz interessant. Auch der Schauplatz, man spielt auf einer vom Umwetter gebeutelten Schaluppe auf offener See als Seemann und muss klarkommen im Grunde mit der Situation, die einen da gerade umfangen hat. Man muss Rätselchen lösen, spielt aus der Ego-Perspektive. Ganz doll zu Beginn hatte ich erst das Gefühl, auch weil die Screenshots so ein bisschen danach aussahen, das könnte ähnlich sein wie dieses Spiel. Ach, wie hieß das denn jetzt schon wieder? Es fiel mir gerade ein, man geht da an Bord und muss ein Rätsel lösen anhand der Leichen, die da rumliegen. Moment, ich habe hier lustigerweise in meiner Spotify-Playlist ein Lied aus dem Soundtrack hier. So finde ich es, glaube ich, am allerschnellsten. Und zwar meine ich selbstverständlich von Lucas Pope, Return of the Opera Dinn. So, das war das Spiel, was ich im Kopf hatte, stimmt aber gar nicht. Das Spiel, was Markus Köpke gemacht, ist dann doch nochmal ganz, ganz anders, aber immerhin, das Schiff teilen sie sich als Schauplatz. Ein hochfaszinierendes Ding mit einer ganz eigenen Atmosphäre und vor allem auch, da kommen wir zum Ende unseres Gesprächs drauf, ganz besonderem Feeling. Ich glaube, so würde ich das mal stehen lassen. Ein ganz besonderes Gefühl beim Spielen und wirklich, damit meine ich das physische, physikalische Gefühl. Naja, ihr werdet gleich rausfinden, was ich damit meine. Also, Markus Köpke mit Journey Beyond the Edge of the World. Ab geht's, los geht's, wir hören rein. Oh, es ist so warm. Ach, ganz toll. Also, es ist heute alles ganz wild. Dann ist es auch noch so warm. In welcher Stadt sitzt du eigentlich?
Ich wohne tatsächlich seit jetzt schon ein, zwei Jahren in Lüneburg. Also um die Ecke.
Ja, nein, ich drehe durch. Das ist ja fantastisch.
Genau, aber ich bin nach wie vor natürlich viel in Hamburg, habe ja auch viel mit Game City zu tun und arbeite auch in meinem Hauptberuf viel in Hamburg. Aber genau, mit der Familie hat es mich dann irgendwann so ein bisschen rausgezogen.
Ich habe gerade mal auf der Karte geguckt, weil das ist ja hier alles neu für mich. Ich bin ja zugezogen in Norddeutschland.
Ach ja, richtig.
Genau, Lüneburg ist um die Ecke tatsächlich. Also mehr oder weniger. Das ist ja, ich dachte, es wäre noch weiter nördlich, aber es ist ja geradezu südlich von Hamburg.
Ja, es ist absolut südlich, würde ich sagen. Genau, und gar nicht weit. Also wenn man Glück hat und der Zug dann mal fährt, ist man eigentlich in einer halben Stunde am Hamburger Hauptbahnhof. Also ich glaube, so 90% der LüneburgerInnen pendeln auch nach Hamburg rein und raus. Also
ja.
Das ist, das geht eigentlich ganz gut.
Schön. Ich sag mal, da haben wir beide ein schönes Fleckchen des Landes erwischt, wo wir da wohnen. Also ich bin sehr happy und du klingst auch so.
Auf jeden Fall.
Top. Du, also von hier aus, jetzt verliere ich mich schon wieder in Plaudereien, eigentlich soll es um was ganz anderes gehen. Wir haben ja keine Zeit, heute ist es tatsächlich so. Und zwar, ich freue mich gigantisch, dass du dir die Zeit nimmst, ein bisschen von deinem Spiel zu sprechen, dass ich, und das habe ich ja auch in der Mail schon angekündigt, auf spektakuläre Umwege kennengelernt habe. Ich wollte ja eigentlich auf der Messe mir das schon angucken, aber es gab keine richtige Möglichkeit dafür. Ich wurde immer vorbeigeschoben von Massen an Menschen, die ganz woanders hin wollten. Und dann dachte ich mir, okay, Leute, ich kann nicht. Und dann wurde mir im Rahmen dieser Indie-Booth-Reception da das gemütliche Zusammenkommen mit einem Getränk eine Karte in die Hand gedrückt, die ich ja ganz fantastisch finde, auf der über einen Steam-Code alle Demos der Messe oder nicht der Messe, um Gottes Willen, von der Indie-Arena-Booth versammelt waren und ich dann so aus der Ferne quasi dann Spiel anspielen konnte. Und weißt du was? Ich war völlig angetan, weil ich gar keine Ahnung hatte, was mich hier erwartet. Ich habe keinen Trailer gesehen. Ich habe komplett alleine gespielt, weil ich den Look interessant fand und den Namen des Spiels. Und ich muss sagen, das, was ich in der Demo gesehen habe, also erstmal Hut ab. Ich war verzaubert.
Ja, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank, Tom. Das, das freut mich wirklich sehr. Also ich bin tatsächlich immer total, ich freue mich immer total, wenn ich sowas höre. Ich bin jetzt ja auch schon eine ganze Weile an dem Projekt dran und arbeite ja auch alleine da dran. Und das ist immer toll, wenn man dann von außen sowas zu hören bekommt. Das freut mich doch wirklich.
Bevor ich jetzt zur Entwicklungsgeschichte da ein paar Frägelein stelle, das Feedback, was ich dir gerade gegeben habe, ist das auch eins gewesen, was du so oder so ähnlich auf der Messe gehört hast? Also was für Eindrücke hast du denn da so sammeln können? Weil ich kann mir vorstellen, das Ding, was du da machst, das ist eigentlich doch gar kein so geiles auf der Messe Vorführspiel, oder? Man muss sich drauf einlassen, es ist eine sehr dichte Atmosphäre, man muss auch nachdenken, um da richtig voranzukommen. Was hast du denn da so an Rückmeldungen bekommen?
Ja, das ist ganz witzig. Da habe ich tatsächlich auch so ein bisschen Gedanken drüber verloren im Vorfeld, weil genau aus den Gründen, die du gerade angesprochen hast, man denkt immer so, bei sowas wie einer Gamescom funktionieren gerade so die ganzen Cozy Games ganz gut, ne? Und irgendwie so Dinge, in die man schnell reinkommt und kurz mal anspielen kann. Und wie du schon sagtest, mein Spiel ist ja doch eher so ein bisschen, man setzt sich hin, man kommt erstmal ein bisschen rein und muss sich dann auch erstmal so ein bisschen durch die dann doch etwas vielleicht ungewöhnliche oder mittlerweile ungewöhnliche Steuerung durchspielen. Aber ich habe das tatsächlich als sehr positiv empfunden. Also für viele hat vor allem die Atmosphäre ganz gut funktioniert. Also die gerade so dieses aus dem Getrubel der Gamescom sich dann da mal hinzusetzen, Kopfhörer mit Noise Cancelling aufsetzen und dann sich da so in die Welt verlieren, das kam tatsächlich sehr gut an. Also das haben wirklich viele direkt als Feedback mir gegeben. Und ich war durchweg wirklich sehr positiv überrascht, ist vielleicht das falsche Wort, aber eigentlich war ich doch auch überrascht tatsächlich, dass dann einige auch wirklich gesagt haben, sie haben sich im Vorfeld ein paar Spiele rausgesucht, die sie sich wirklich anschauen wollen und dass dann meins dabei war, das ist echt ein tolles Gefühl und im Großen und Ganzen war das Feedback wirklich sehr gut. Natürlich gab es auch einige Punkte, die angesprochen wurden, die noch nicht aus Sicht von einigen Spielenden noch nicht gut funktionieren. Aber insgesamt war das schon sehr positive Stimmung, sehr positive Atmosphäre und hat mich auf jeden Fall sehr motiviert, so weiterzumachen.
Richtig schön. Kannst du mal das Spiel so ein bisschen in deinem Leben verorten? Also warum gibt's das Ding eigentlich und wie lange arbeitest du daran schon?
Also ich arbeite an dem Projekt, ich würde schätzen, schon so anderthalb Jahre, wo allerdings auch eine sehr lange Konzeptionsphase drin steckt, sehr viel Recherche und auch einfach, das kennen viele Spieleentwickler und SpieleentwicklerInnen wahrscheinlich, viel rumprobiere und dann wieder fallen lassen und dann wieder aufleben lassen. Also es ist begleitet mich jetzt schon eine ganze Weile, aber eigentlich so im letzten halben, dreiviertel Jahr ist es dann wirklich konkreter geworden und in der Zeit ist dann auch diese frühe Demo, die jetzt existiert, entstanden, in der ich viele von diesen Systemen auch ausprobiere. Das ist eigentlich eine ganz witzige Entstehungsgeschichte, weil das Spiel hat eigentlich mal mit Musik angefangen. Ich mache seit einigen Jahren elektronische Musik mit modularen und analogen Synthesizern. Ich habe da quasi ein Musikalbum, also ein Konzeptalbum geschrieben über einen Fischer, der auf hoher See verloren geht mit seinem Boot und dann so da vor sich hintreibt und immer mehr so in seine Gedankenwelt abdriftet und über sein Leben nachdenkt und dabei so ein bisschen so im übertragenen Sinne eine Reise ans Ende der Welt und eben auch darüber hinaus antritt. Und dieses Musikalbum, da habe ich irgendwie, ich wollte da gerne so eine visuelle Ebene zu bringen und habe dann angefangen, so kleine Dioramas in der Spiele-Engine zu bauen, die eigentlich als Musikvideo ursprünglich gedacht waren. Und dann hatte ich irgendwann die Idee, da könnte man doch auch vielleicht kleine Interaktionen ergänzen, um quasi so von Track zu Track weiterzukommen. ja, und das ist dann irgendwann so ein bisschen eskaliert und ist dann zu dem Spiel geworden, was es jetzt ist. Und die Musik spielt zwar immer noch eine Rolle, aber mittlerweile ist da auch einfach viel mehr Spiel drumherum gewachsen. Und so ist das eigentlich entstanden.
Abgefahren. Hast du mal für dich ergründet, woher die Faszination hier mit Seemännern und hoher See kommt?
Ja, auf jeden Fall. Also das liegt bei mir ganz klar, würde ich sagen, daran, dass ich eigentlich meine Kindheit fast komplett auf dem Wasser verbracht habe. Nee. Also,
Moment. Also auf dem Boot?
Ja, auf einem sicheren Boot, nicht direkt auf dem Wasser tatsächlich. Genau, also meine Eltern haben mich eigentlich immer, ich komme aus so einer Seglerfamilie, ganz genau, und mein Papa spielte eigentlich Segeln immer nur eine Rolle, der ist auch früher zur See viel gefahren und ja, und da war das so, als Kind wurde man dann natürlich immer mitgenommen, so die ganzen Sommerferien über haben wir dann unsere Reisen nach Schweden und was weiß ich wohin überall angetreten und auch an den Wochenenden. Also eigentlich war immer irgendwie das Boot und immer Häfen und am Wasser sein spielte immer eine große Rolle. Da hatte ich dann irgendwann, als ich dann so ins Teenageralter gekommen bin, nicht mehr so richtig Lust drauf. Da war das dann ausgereizt. Aber ich habe mein Interesse an der Seefahrt und an Schiffen eigentlich nie so verloren und habe das auch in den letzten Jahren einfach immer wieder gemerkt, wenn ich irgendwie Videospiele gespielt habe oder auch andere Medien konsumiert habe, dass es mich da irgendwie immer wieder hingezogen hat zu diesem übergeordneten Themenbereich. Und ja, das ist eigentlich so der was das eigentlich ausgemacht hat bei mir.
Ich habe in der Vorbereitung auf das kleine Gespräch hier auch herausgefunden, dass du einen Hintergrund als Cinematograf hast. Also ja. Bildinszenierung und sowas, damit kennst du dich auch aus. Ist das was, ein Skillset, sage ich mal, aus dem du schöpfen konntest für dieses Spiel? Weil, also ich habe es gespielt, danach gelesen, dass du diesen Hintergrund unter anderem hast und mir gedacht, na klar, das ist so eine ungewöhnliche Art, Dinge zu zeigen stellenweise. Jetzt ergibt das alles Sinn, dass du diesen Hintergrund hast. Aber ist es auch tatsächlich so? Also hast du viel aus diesem Fähigkeitenschatz herausgegriffen für diese Spielentwicklung?
Ja, das würde ich so unterschreiben. Also ich glaube, da passiert ganz viel unterbewusst, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, schon seitdem ich mich ein bisschen intensiver jetzt auch mit Videospielentwicklung beschäftige, dass es da einfach sehr viele Parallelen gibt. Ich meine, das liegt so ein bisschen auf der Hand, aber das hat mich dann doch überrascht, wenn es dann darum ging, auch Szenen aufzubauen und zu inszenieren, dass das sich schon sehr stark deckt mit dem, was ich auch im Film, also in meinem Hauptberuf auch tue. Und das aber auf eine ganz andere Art, also und auf eine sehr interessante Art. Also das Ding, was mich da am meisten interessiert hat und auch nach wie vor, was ich immer noch sehr spannend finde, ist eben dieser Unterschied, dass man in einem interaktiven Medium arbeitet. Also wenn ich in einem Film eine Szene einleuchte und ein Set einrichte, dann habe ich eben die volle Kontrolle darüber, wo die Zuschauenden hingucken sollen, indem ich eben meine Kamera dahin platziere, wo ich sie haben will. Und das habe ich natürlich bei einem Videospiel, abgesehen jetzt von irgendwie Cutscenes und solchen Geschichten, eben nicht. Und das fand ich tatsächlich am spannendsten, mit diesem Gedanken Settings zu schaffen und Szenen zu schaffen, die im Idealfall aus allen Blickwinkeln irgendwie spannend sind und gut funktionieren und so ein bisschen diesen filmischen Aspekt irgendwie haben. Insofern, ja, da sind auf jeden Fall ganz viele Dinge mit eingeflossen, die mich da beeinflussen.
Würdest du denn sagen, dass es auch Dinge gibt, die dir besonders schwer fielen mit diesem Hintergrund? Also, dass du quasi eine besondere Vorstellung hast, wie Dinge aussehen könnten? Du hast gerade dieses wunderschöne Fachwort einleuchten gesagt, was ich ganz faszinierend finde. Also, gibt es Dinge, die du anders gelernt hast und dann vor diesem Spiel sitzt und denkst so, mein Gott, warum kriege ich das nicht so hin, wie ich es eigentlich will? Oder weißt du, dass diese Stärke auch an irgendeinem Punkt mal zu einer Schwäche geworden ist?
Ja, auf jeden Fall. Also das eigentlich tatsächlich in dem Bereich, den ich auch gerade schon so als das, was mich interessiert oder was ich spannend finde, angesprochen habe, eben dieser Kontrollverlust. Also das zieht sich ja durch alles hinweg. Wenn ich jetzt einen Film aufbaue, das ist was Lineares, da habe ich die Kontrolle darüber zu entscheiden, an welchem Punkt die Zuschauenden was erfahren sollen. Und das habe ich, klar kann man das in einem Videospiel auch machen, aber ich habe mir relativ früh schon als im Konzept des Spiels überlegt, dass ich da schon eine gewisse Freiheit auch drin haben möchte, auch wenn ich eine lineare Story erzähle. Aber das sind dann einfach so kleine Dinge, wie zu entscheiden, lasse ich jetzt die Spielenden das Rätsel in der Reihenfolge, wie sie selber möchten, lösen oder gebe ich das vor? An welchem Punkt gebe ich quasi diese Freiheit an Spielende, selber Dinge zu erlernen? An welchen Punkten steuere ich das so ein bisschen? Und das ist gar nicht so einfach. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und das merkt man dann auch immer mal wieder, wenn man dann in Playtests kommt, dass Dinge entweder gut funktionieren oder nicht gut funktionieren. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, würde ich sagen.
Um das mal so ein bisschen kurz einzunorden, jetzt habe ich auch Seefahrersprache, ich weiß nicht, ob das eine ist.
Das aber passiert automatisch, wenn man.
Ach Gott, entschuldige, okay. Also jedenfalls, dann sei es einfach, ich sollte das sein, dass mit diesen Sprachbildern, die ich nicht kenne. Also mal so als grundlegende Info, um sich das mal vorzustellen, hast du schon angepeilt, wann dieses Spiel denn mal erscheinen soll und quasi im Schritt davor, wie viel gibt's denn jetzt schon von diesem Spiel? Also wie weit bist du denn eigentlich schon?
Ja, also ich bin, würde ich sagen, nicht ganz am Anfang, aber da ist schon noch einiges vor mir. Was ich jetzt, glaube ich, in den letzten Monaten und jetzt auch mit dieser ersten Demo ganz gut erreicht habe, ist so das Spielgefühl zu erarbeiten und die Mechaniken, die ich im Spiel den Spielenden zur Verfügung stellen möchte. Aber es fehlt auf jeden Fall noch sehr viel von dem, was letzten Endes im Spiel an Content drin ist, an Inhalten. Insofern, ja, also ich plane aktuell schon noch bis Ende nächsten Jahres daran zu arbeiten. Das ist so mein persönlicher Wunsch, bis dahin fertig zu sein. Aber so ganz in Stein gemeißelt ist das natürlich nicht. Aber insofern, also es gibt im Moment sehr viel vom Spiel auf dem Papier. Also die Story ist fertig. Es gibt auch sehr viele Rätsel, die ich schon gelayoutet habe sozusagen und konzipiert habe. Aber spielbar selbst ist über das, was jetzt in der aktuellen Demo hinaus enthalten ist, tatsächlich gar nicht so viel. Insofern, ja, da gibt es noch einiges zu tun. Aber ich habe das Gefühl, ich bin da jetzt gerade durch die Arbeit in den letzten Monaten eigentlich auf einem ganz guten Weg.
Eine Sache, die man bei dem Spiel einfach nicht unerwähnt lassen darf, finde ich, ist der Look, diese Art und Weise, wie die Spielwelt gezeigt wird, nicht nur der Schauplatz, dass wir eben auf einem Schiff während eines teilweise Unwetters sind, sondern auch der Look selbst, der mich immer ganz doll erinnert hat an so grob polygonale 3D-Spiele von vor 20 Jahren oder was. Das ist so eine ganz spannende, abstrahierende geradezu Darstellungsweise. Was hat's denn damit auf sich? Ist das eine technische Einschränkung, die du dir extra gegeben hast? Oder hat das technische Gründe, dass das dir leichter fällt? Also warum sieht dieses Spiel so aus, wie es aussieht?
Ja, also das fing tatsächlich einfach damit an, dass ich mir so zum Ziel gesetzt habe, ich will ein Spiel machen, was super atmosphärisch ist, bei dem ich Dinge mache, die ich auch in einem Film machen könnte, was das, ja, dieses cinematische Gefühl quasi angeht. Und dann habe ich aber relativ schnell festgestellt, dass mir auf jeden Fall die Skills fehlen, um da so einen fotorealistischen Stil anzustreben. Und dann habe ich einfach ein bisschen recherchiert und geschaut, was ich mit welchem Look ich da rangehen kann. Ich fand dann irgendwie ganz interessant, mir selber so quasi einfach diese Limitation zu setzen, okay, ich arbeite eben mit Modellen, die ich selber erschaffen kann, für die ich die Skills habe, und bin dann natürlich relativ schnell bei so einem Low-Poly-Stil gelandet, und versuche das eben trotzdem in so einen visuellen, dem trotzdem so eine visuelle Identität zu geben. Und das ist eigentlich der Startschuss gewesen. Und dann war ich tatsächlich relativ lange auch bei diesem, ich glaube, das wird jetzt immer so PSX-Style genannt, wo man wirklich versucht, auch authentisch diese Ära der Videospielgrafik nachzuempfinden. Und da fehlte mir immer irgendwie was. Also das ist zwar irgendwie interessant und das machen ja auch viele Spiele gerade, aber irgendwie habe ich da eben genau das, was ich eingangs gesagt habe, diesen Transfer zu einem filmischen Look irgendwie nicht hinbekommen. Und dann ist es irgendwann passiert, tatsächlich auch dadurch, dass ich, glaube ich, auch einfach besser geworden bin daran, 3D-Modeling zu machen und zu texturieren, ist es dann irgendwann so ein Mittelding geworden. Also jetzt der Look, wie er jetzt ist, das ist quasi schon so, ich würde jetzt sagen, nicht hochauflösende, aber so mittelaufgelöste Modelle sind mit so halbwegs modernen Texturen, das aber trotzdem in so einem crunchy Pixel-Look. Und obendrauf eben diese modernen Effekte, die, glaube ich, sehr viel von der Atmosphäre ausmachen, was jetzt zum Beispiel das Licht angeht, der Regen, alles, was einem da so an Wasser ins Gesicht geworfen wird. Diese ganzen Elemente haben dann für mich so diesen Transfer geschafft, dass es sich irgendwie atmosphärisch und filmisch anfühlt, obwohl es keinen fotorealistischen Look hat. Und als ich so diesen Punkt erreicht hatte, war ich irgendwie ganz happy und bin auch immer noch ganz happy, weil ich selber eben diesen Stil umsetzen kann und ich auch wirklich von vielen so das Feedback bekomme, dass das wirklich ein interessanter Look ist, der so auch noch nicht so stark gesehen wurde bisher und das freut mich auf jeden Fall.
Dann habe ich doch noch eine Detailfrage, wenn ich dir so zuhöre. Und zwar, beim Spielen sind mir zwei Dinge aufgefallen, die ich hochfaszinierend fand. Zum einen, alles fühlt sich wahnsinnig schwer an. Also im Sinne von, alles hat gewisse Kilogrammangaben gefühlt. Wenn ich Seile durch die Gegend trage während des Sturms, das fühlt sich schwer an. Wenn ich Hebel drücke, die fühlen sich richtig behäbig an. Wenn ich mich selbst auch durch die Welt bewege, alles hat so ein schweres Eigengewicht, was ich super faszinierend finde als Effekt. Und darauf aufbauend noch eine Beobachtung, mir ist auch aufgefallen, die Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel, also zumindest in der Demo, diese Rätsel vorgestellt werden, die man lösen muss, super untererklärt auf eine Weise, also nirgendwo steht eine Einblendung, alles klar, mein Freund, jetzt musst du hier das und das machen, sondern es liegt einfach alles rum und man, wie so ein Kind, klickt überall mal hin, nimmt Sachen in die Hand und sieht, was die Figur damit macht und kommt so eigentlich richtig gut durch. Und da würde mich mal interessieren, dieses Design dahinter, diese Art Untererklärung und dann auch dieses Spielgefühl, dass alles so schwer und massiv und auch schwerfällig ist. Was verbirgt sich denn dahinter? Sind das bewusste Designentscheidungen oder kommt das auch aus so einer Ecke von, naja, irgendwie muss ich es halt machen?
Ja, das sind sehr schöne Beobachtungen von dir, Dom, weil das sind genau die Dinge, die ich tatsächlich bewusst versuche im Spiel auch zu machen. Also dieses Schwergängige, ich glaube, das kann sogar noch mehr und noch stärker durchkommen, weil ich das einfach sehr passend finde zu diesem Szenario und diesem Charakter, der eben eigentlich gar nicht so richtig weiß, wer er eigentlich ist und sich da irgendwie zurechtfinden muss, in teilweise echt hartem norddeutschen Wetter auf diesem Schiff. Das ist tatsächlich durchaus bewusst gewählt und genauso die Art, wie man durchs Spiel geführt wird. Also ich bin da auf jeden Fall stark beeinflusst von solchen Klassikern wie Myst, die Spielende ja wirklich komplett einfach auf die Spielwelt loslassen und eigentlich gar nichts erklären. Das ist heutzutage teilweise ein bisschen schwierig für Spielende, aber ich persönlich finde das total spannend, also gerade auch wirklich ohne Tutorials auszukommen und Dinge in der Spielwelt zu verorten und darüber zu erklären. Ich arbeite da ja auch mit so Notizen, die irgendwie in der Story auch verankert sind und Spielende da versuchen durchzuführen. Also das ist durchaus bewusst und das freut mich, dass du das auch so empfunden hast, weil das ist tatsächlich was mir auch wichtig ist für das Spiel.
Toll. Also ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht und so froh, es entdeckt zu haben. Ich drücke alle Daumen dafür. Ist das eigentlich letzte Frage, die könnte ich mir noch kurz, ist das eigentlich jetzt so ein Projekt, was wirklich deine Zeit komplett schluckt oder hast du auch noch ein Leben drumherum? Also auch einen Job meine ich, dass du noch was anderes eigentlich machst.
Ja, also ich arbeite nach wie vor noch im Filmbereich als Kameramann und auch in der Postproduktion. Damit verdiene ich quasi mein Brot. Aber es ist tatsächlich schon so, dass ich mittlerweile wirklich sehr viel Zeit in das Projekt stecke. Also ich würde sagen, mindestens 2/3 meiner Zeit, wenn nicht mehr. Dadurch, dass ich eben in so einem Beruf bin, der sehr projektabhängig ist, ist es auch einfach sehr stark abhängig davon, wie dann gerade die Auftragslage ist und die Projekte. Das heißt, ich habe mal mehr Zeit, mal weniger Zeit, mich um das Spiel zu kümmern. Aber meine Leidenschaft ist definitiv bei der Videospielentwicklung und bei dem Projekt konkret. Und das auch wirklich jetzt schon seit langer Zeit. Und das hatte ich auch vorher noch nie, dass ich wirklich so lange eine so intensive Leidenschaft für ein Projekt empfinde. Zeigt mir eigentlich immer wieder, dass das auf jeden Fall auch was ist, was ich zu Ende bringen werde. Und ich arbeite nach wie vor noch, ich habe noch einen Job, mit dem ich auch Geld verdiene, zum Glück. aber das ist die Leidenschaft und die meiste Zeit geht auf jeden Fall ins Spiel.
Super cool. Also nochmal, ich schüttel dir die Hand hier aus der Ferne. Ich drücke alle Daumen für die Zukunft und wünsche dir und dem Spiel alles Gute. Ich freue mich da ganz dolle drauf, wie gesagt, und bin einfach froh, drüber gestolpert zu sein.
Vielen Dank, Dom. Danke dir.
Du, gerne. Ich wink dir zu. So, vielen Dank an Markus Köpke. Und von hier aus gebe ich das Mikrofon weiter an Leon. Jetzt weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, wie man den Nachnamen ausspricht. Wir haben nie über die Nachnamen gesprochen. Also Jouter, J-I-U-T-T-E-R. Er ist Community Manager, kümmert sich aber auch ums Marketing und ehrlich gesagt um alles andere auch bei Pixelsplit. Und das ist ebenfalls ein deutsches Entwicklerstudio, das es nun schon seit einigen Jahren, ich glaube 2018, um den Dreh herum gibt. Und eines, von dem ich noch nie vorher gehört habe. Ich habe ja manchmal das Gefühl, ich hatte die ganze Welt schon mal zu Gast bei Orke Cool trifft und dann fällt mir auf, nee, das ist Quatsch. Da sind viele Leute, die noch nicht hier zu Gast waren, darunter die Welt von Pixelsplit. Ein knapp 10-köpfiges Indie-Team, das in der Vergangenheit schon einige und auch sehr, sehr, sehr unterschiedliche Spiele entwickelt hat. Und dann, ich sag mal, wenn man sich das Portfolio so anschaut, einen Volltreffer gelandet hat. Und zwar vor einigen Jahren das Spiel Deadly Days. So einen Zombie-Apokalypse-Pixel-Management-Shooter-Dingsi. Und das kam ziemlich gut an. Das haben einige Leute gekauft, über 1000 Reviews bei Steam. Ein Achtungserfolg für das kleine Team. Und auch das war ein Grund, dass sie jetzt darauf aufgebaut haben und sich entschlossen haben, ein neues Spiel zu entwickeln, namens Deadly Days Road Trip. So, hat wenig mit dem Vorgängerspiel zu tun, ist noch in der Apokalypse unterwegs, aber macht jetzt was ganz anderes. Und zwar, statt eines Management-Spiels hat man hier eines dieser Zombie-Survivors-Likes, in dem es darum geht, mit einer eigenen und einzigen Spielfigur Level für Level nach Benzin zu suchen, um mit dem Auto, das da gestrandet ist, in den nächsten Level zu kommen. Und währenddessen, na klar, kommen tausende, Millionen von Zombies aus allen Richtungen und wollen uns an den Kragen. Und wir schießen automatisch auf die, finden Waffen, können die upgraden. Das kennt man erstmal aus diesem Genre. Aber es gibt zwei Dinge, die dieses Spiel in meinen Augen besonders machen und ich habe jetzt wirklich schon viel Zeit mit der Demo verbracht, die ich auch über die Messegrenze hinaus nach Hause retten konnte. Und zwar zum einen ist es der Look, das ist so ein, jetzt wird es schon schwer zu beschreiben. Also ich musste auf eine Weise immer an Voxel-Grafik denken, es ist keine, aber es sieht so aus. Es sind 3D-Assets im Raum unterwegs, aber auch so eine 2,5D-Hintergrundumgebung. Wir werden drüber sprechen, jedenfalls ein Look, den ich wirklich gerne angucke. Und das andere, die andere Besonderheit spielt sich auf spielmechanischer Ebene ab. Und zwar hat dieses Spiel einen Weg gefunden, diesen vielen Zombie-Survivor-Likes einen neuen Twist zu geben. Und zwar spielt jetzt auch Inventarmanagement eine größere Rolle. Man hat nur begrenzt viel Platz. Man findet Upgrades fürs Inventar während der Spielrunden. Die Items im Inventar haben Synergien miteinander, je nachdem, welchen Gegenstand man wohin legt. Man kann auch Gegenstände craften. Das sind Ideen, die gibt es auch in anderen Spielen. Auch darüber werden wir sprechen, über die Inspiration, aber noch nicht so vermengt in diesem Genre. Und das fand ich hochinteressant. Ich habe das wirklich gern und viel gespielt. Das ist so ein richtig schönes, so ein Spielchen für zwischendurch. Das ist so ein Mittagspausenspiel, so ein Feierabendspiel. Hatte ich ganz viel Spaß mit und deswegen habe ich mich gefreut, dass Leon, dessen Bruder übrigens Pixelsplit gegründet hat, sich die Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen. Das war ganz interessant. Wir sprechen über die Reaktionen der Spielenden auf der Messe selbst, über die Pläne für die Zukunft, einige Detailentscheidungen fürs Game Design. Und wie das Ganze eigentlich finanziert wird. Das sind so die Themen, die wir abklappern. Vielen Dank nochmal an Leon für die Zeit und euch da draußen ganz viel Spaß mit diesem Gespräch rund um das Spiel Deadly Days Road Trip.
Es ist so warm.
Der Weg zu dir und unserem Gespräch war einer, der normalerweise ganz anders verläuft, weil normalerweise ist es so, ich kenne irgendwie aus irgendeinem Grund schon ein Entwicklerteam oder die Leute, die irgendwo arbeiten und erfahre von denen, oh, das ist also euer neues Spiel und gucke mir das an und denke mir, cool oder nicht so cool. Und bei euch war es genau anders. Ich lief über die Indie Arena Booth, davon schrieb ich dir auch in meiner Mail und sah irgendwo, so ein Pappbild oder irgendwas, so ein kleines Werbebildchen von dem Spiel und dachte mir aus der Ferne, okay, das sieht sehr interessant aus. Hab's dann aber nie geschafft, da mal richtig ranzukommen und konnte dann im Nachgang der Messe diese Demo spielen und dachte mir, fantastisch, ich muss mit den Menschen sprechen. So, und dann stellte ich fest, dass ich weder von dir noch von eurem Studio jemals etwas gehört habe. Und deswegen muss ich jetzt mal so rum anfangen. Wer seid ihr eigentlich? Also ich hier Pixelsplit, Wie lange gibt's euch schon? Wie bist du da hingekommen? Ich hörte ja schon, du kennst einen der Gründer sehr, sehr gut. Also kannst du uns da so ein bisschen mal kurz in die Geschichte eures Studios reinführen? Weil ich sah ja auch, ihr habt ja offenbar auch eine Menge anderer Spiele schon gemacht und eure Finger da im Spiel. Das ging komplett an mir vorbei, was absolut meine Schuld ist. Kannst du uns da mal kurz mit reinnehmen in euer Studio?
Ja, selbstverständlich. Also Pixelsplit gibt's seit 2018. Die Gründer sind Bennett und Steffen. Bennett, wie ich eben schon gesagt habe, ist mein Bruder. Ich bin seit 2020 bei Pixelsplit. Da waren wir noch in Frankfurt. Seit Corona sind wir bei Remote Only. Jetzt haben wir auch das Team ein bisschen verteilt über Deutschland, Österreich, aus dem deutschsprachigen Raum. Deswegen auch Gamescom für uns was ganz Besonderes, weil wir uns dann endlich mal sehen. Ansonsten immer nur im Discord und im Chat und so. Genau. Wir haben viele verschiedene Spiele schon gemacht. Wir haben unser Hauptgenre noch nicht gefunden, sage ich mal. Also wir sind da sehr vielfältig unterwegs. Von Deadly Days, worüber wir heute reden, über Deadly Days Road Trip, gab es einen ersten Teil, Deadly Days 1, würde ich es mal nennen. Genau, und daran schließt das so ein bisschen an. Ansonsten zu unserem Studio kann man sagen, wir sind ein kleines Team. Ich glaube, wir sind gerade 8 Leute. Paar Programmierer, paar Artmenschen und dann gibt's noch mich, der für solche Gesprächstermine dann auch zur Verfügung steht.
Solche Gesprächstermine, also zügle mal deinen Enthusiasmus bitte. Nein, sehr gut. Ich finde es ganz faszinierend, dass es ein Vorgängerspiel davon gab, das ich überhaupt nicht kannte. Deadly Days, du hast gerade gesagt, 2019 erschien das. Mehr oder weniger auch im September, 19. sehe ich. Und das ist ja eines gewesen, das offenbar wirklich auch viele Menschen erreicht hat. Also alleine auf Steam über 1000 Reviews. Ist das ein Grund, warum ihr gesagt habt, alles klar, wir haben da offenbar einmal schon mal eine sichere Bank erreicht. Da setzen wir uns direkt nochmal drauf für den zweiten Teil.
Klar, das macht natürlich Sinn, da sich nochmal dran zu hängen. Wobei man ja sagen muss, dass sich das Genre sozusagen ein bisschen geändert hat.
Ja.
Bei Deadly Days 1 hattest du noch eher so einen strategischen Approach, wo du mehrere Überlebende spielst. Auch es spielt halt, das Setting ist halt ein ähnliches, ne? Du spielst halt auch in der Zombie-Apokalypse. Wir hatten da noch einen kompletten 2D-Optik und du spielst halt mehrere Überlebende und managst sie so ein bisschen. Und unser aktuelles Spin-Off würde ich es mal nennen, Deadly Days Road Trip. Das ist halt eher ein Survivors-like, gepaart mit einem Backpack-Inventory-Management-Aspekt. Und ja, da sind wir jetzt auch in so einer 2,5D-Grafik am Start. Jetzt auch umgestiegen auf Unreal Engine zum ersten Mal. Vorher alles immer mit Unity gemacht. Genau, ansonsten macht das Sinn, sich da anzuschließen. Ja, klar, bestimmt macht das irgendwie Sinn, gerade auch storytechnisch. Da ist jetzt ja auch noch nicht allzu viel verraten worden. Ich sag mal, wenn man Deadly Days 1 gespielt hat, dann wird man da alte Bekannte wieder treffen oder auch neue Charaktere finden. Aber mal schauen, die Herausforderung ist auf jeden Fall jetzt auch von den Deadly Days Spielern, die auch von der neuen Spielmechanik zu überzeugen, weil es jetzt nicht einfach ein zweiter Teil ist und genau, es ist jetzt schon ein bisschen was anderes. Aber ja, genau.
Was ich völlig abgefahren finde, ist, dass ihr euch damit ja freiwillig in ein Genre reinbewegt habt, mit den Vampire Survivor-like, sage ich mal, das ja mittlerweile übersprudelt von Konkurrenz. Also was es da mittlerweile an Spielen gibt. Gab es da jemals bei euch im Team die Sorge, die da geäußert wurde, dass jemand gesagt hat, Leute, vielleicht ist das eine doofe Idee, wenn wir das machen, was viele andere gerade auch machen. Gab es da mal die Sorge?
Die Sorge ist auf jeden Fall gerechtfertigt, sage ich mal.
Ja.
Aber sie wurde jetzt nicht so geäußert. Wir gehen da einfach rein und versuchen einfach ein gutes Spiel zu machen und dann wird sich's hoffentlich auch durchsetzen. Ja, müssen wir mal schauen. Ich meine, aktuell sind wir in diesem Playtest-Stadium. Wir sind ja noch Early Alpha, Pre-Alpha nennen wir es sogar. Das heißt, es ist noch alles relativ offen. Wir müssen jetzt mal das ganze Feedback auch von der Gamescom auswerten. Gamescom war super, da haben richtig viele Leute das gespielt.
Ja.
Wir standen mit unseren Notizbüchern daneben und haben alles aufgeschrieben. Genau, jetzt ist ja die Woche nach Gamescom und jetzt wurde das alles mal zusammengefasst und so und mal schauen. Feedback war grundsätzlich sehr positiv. Ich glaube, die Mischung, die wir haben mit dem Inventory Management in dem Survivors-like-Genre, sage ich mal, da könnten wir die Leute gut mit ansprechen. Aber werden wir sehen. Daumen sind gedrückt, du hast völlig recht, die Konkurrenz ist groß. Aber ja, es ist halt auch ein schönes Spielprinzip, sage ich mal, die Survivor-likes. Dieses Inventory-Management bin ich persönlich auch ein großer Fan von, zum Beispiel Backpack-Battles.
Ja.
Habe ich jetzt bestimmt auch 100 Stunden drauf oder so und eigentlich habe ich keine Zeit für Spiele aktuell, privat, aber das geht irgendwie immer mal eine Runde zwischendrin. Ja, ansonsten, weiß ich nicht, Brotato oder Death Must Die oder auch Hades finden auch viele im Team richtig gut. Ja, ich glaube, wir machen vor allem Spiele, auf die wir selbst auch Lust haben. Und ja, das geht dann halt damit einher, dass das Genre etwas crowded ist. Ja, Daumen drücken und gutes Spiel machen.
Wie ist denn aktuell so dein Eindruck, diese Entscheidung? Ist das eine gute gewesen? Bereut ihr das und denkt euch das, ach du Scheiße, das wird alles vielleicht doch viel anstrengender aufzufallen und eine Aufmerksamkeit zu erzeugen, als wir gehofft haben? Also so eine Art erstes, ganz frühes Zwischenfazit, was die Klugheit dieser Entscheidung anging?
Würde ich jetzt noch kein Zwischenfazit ziehen, ehrlich gesagt. Mhm. Wir sind, wie gesagt, gerade noch in diesem Stadium, dass wir diesen Playtest machen. Wir haben noch nicht mal eine Demo draußen. Ich denke, wenn wir zum Next Fest eine Demo dann anbieten, eine richtige, die dann auch ein bisschen Reichweite bekommt, dann können wir es vielleicht ein bisschen einschätzen, wie die Reichweite ist, die wir generieren können, wie wir die Leute ansprechen können. Aktuell sind wir ja noch sehr unterm Radar. Wir haben das ja quasi auf der Gamescom angekündigt, dass es das Spiel überhaupt gibt. Ja, jetzt mal gucken, wie sich das entwickelt. Also gerade kann ich dazu noch nicht viel sagen. Ja.
Was haben denn die Leute so erzählt, dass sich die Notizbücher gefüllt haben? Kannst du uns da mal so ein bisschen reinblicken lassen? Also was waren denn so Dinge, die ihr immer wieder gehört habt, wenn die Leute das gespielt haben?
Also grundsätzlich hat es den Leuten sehr gut gefallen. Ich glaube, es ist auch ein gutes Spiel, um es auf der Gamescom zu spielen. Ja, du spielst, du hast ja diese Roadtrips, die du spielst. Das sind ja kleine, geschlossene, eine Anzahl von 8 Levels hatten wir jetzt hier in dem Playtest. Und die hast du halt relativ schnell durchgespielt, sagen wir mal in 20 Minuten. Kommst du bis zum Boss, wenn du es schaffst, so. Das kam schon mal, glaube ich, ganz gut an, dass du da schnell Progress machst in kurzer Zeit. Was die Leute, sage ich mal, ein bisschen vielleicht noch abgeschreckt hat, war zum Beispiel im Inventarmanagement, dass das noch nicht alles gepolished ist, dass das natürlich noch nicht auf einem Level ist von zum Beispiel einem Backpack-Battles, was rein die UI angeht, wie die Sachen da irgendwie an deinem Mauszeiger dranhängen und solche Kleinigkeiten. Das ist einfach in so einer frühen Version noch nicht komplett gepolished gewesen. Aber ansonsten, ja, die Leute waren super neugierig und ja, gerade was die ganzen Items angeht, wir haben ja auch verrückte Items, wir haben eine Ratte, eine Schlange, wir haben ein paar Socken, wir haben ein Feuerzeug, wir haben was weiß ich was und wie die sich kombinieren lassen. Das hat den Leuten, glaube ich, schon sehr gut getaugt so. Du hast auch so eine kleine Crafting-Option, du kannst zum Beispiel eine Glasflasche mit einem Feuerzeug zu einem Molotow-Cocktail verwandeln oder die Ratte an deine Waffe ranschrauben, um dann einen Giftschaden zu erzeugen und so. Also ich glaube, das finden die Leute schön, das spielerisch zu erkunden. Was halt noch fehlt, ist ein Tutorial. Wir hatten eine kleine ausgedruckte Anleitung. Ja, so ein Onboarding, da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall gewesen. Wir wollten den Leuten auch eigentlich nicht reinreden, weißt du?
Das finde ich ja großartig. Entschuldige, aber eine ausgedruckte Anleitung, das ist ja großartig. Hat die jemand gelesen?
Ja klar, das war so eine kleine Karte und die steckte dann auf der Tastatur. Und
ach
die war
nein,
auch
entschuldige. Ich bin natürlich Opa und habe mir vorgestellt, da liegt ein DIN A4 Papier, weißt du? Und da steht einfach, ach Gott, ja da klar, ach Gott.
Ja. So ein gedrucktes Buch, das gab es ja früher auch immer bei den Spielen dabei. Du konntest dann in der Schlange das Buch erstmal durchlesen. Nein, also wir haben versucht, bei dem Spiel die Mechaniken schon selbsterklärend und einfach zu gestalten. Aber ja, so ein paar Sachen mussten wir dann schon auch den Leuten ab und zu mal zuflüstern. Hier, sammel das Benzin, um den Bus starten zu können, damit du auch wieder rauskommst hier aus der Map, weil ansonsten werden die Zombies dich leider überlaufen. Ja, genau. Ja. Aber ja, also gutes Feedback, die prozedural generierten Maps zum Beispiel, ne, dass das alles, das kam jetzt natürlich nicht so zur Geltung, aber das wird den Leuten dann auffallen, wenn sie ein paar mehr Runs spielen, denke ich mal, dass das immer was Unterschiedliches ist und so. Ja, also positives Feedback, aber auch sehr viel hilfreiche Kleinigkeiten, sage ich mal. Also die Liste ist sehr, sehr lang, aber nichts Grundlegendes, also wenig oder gar nicht gehört, oh nee, taugt mir nicht, oder Leute, die das dann abgebrochen haben und gesagt haben, nee, lass mal gut sein, ist nichts für mich. Das kam eigentlich gar nicht vor, soweit ich weiß.
Richtig schön. Ich habe auch gemerkt, wie bei mir die Zeit vergeht beim Spielen. Ohne Witz, meine ich ganz ernst, weil sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen. Das hat ja so einen Spaß gemacht. Liegt an zwei Dingen vor allem. Zum einen, darüber haben wir schon gesprochen, die Sache mit dem Inventarmanagement und den Synergien, die da möglich werden. Das ist einfach eine coole Idee. Die rausgerettet von Backpack-Dingsies und dann hier reingetragen. Das ergibt so viel Sinn, das in so einem Spiel zu haben. Und zum anderen, der Look. Ich gucke dieses Spiel einfach gerne an. Und du hast schon gesagt, Deadly Day ist das Vorgängerspiel, wenn man so will, sieht ja komplett anders aus. Also das ist ein Pixelspiel, isometrisch rein, schaut man da. Wie kam es denn jetzt dazu? Du hast schon gesagt, Engine-Wechsel, klar, aber dass man sich dann für diesen Look entscheidet, kannst du uns da so ein bisschen reinführen hinter diesen Entscheidungsprozess?
Ja, da bin ich vielleicht eher der falsche Ansprechpartner, warum genau der Look jetzt ist, wie er ist. Ja. Ich kann dir sagen, es ist auf jeden Fall moderner so. Es ist auch mal was anderes. Wir können die Kamera auch so ein bisschen tilten und so. Es ist die Frage, ob das final genau diese Perspektive bleibt. Mhm. Aber ja, ich würde das schon vor allem auf diesen Umstieg auf die Unreal Engine den nochmal in den Mittelpunkt drücken, weil du da einfach so Sachen wie Licht und Schatten und so weiter. Man würde jetzt nicht denken, dass die Unreal Engine für einen Pixel-Art-Look sozusagen so viel Sinn macht, so, aber das ist schon der Fall. Du hast diese Physik-Sachen und so. Du hast so ein bisschen alte und neue Welt, du hast den Retro-Look quasi ja reingeholt in die Gegenwart, in die technischen Möglichkeiten der Gegenwart, so. Und ja, da kommt dieser Look her. Du hast ja auch die Nacht, die einbricht, ne? Ja. Und wenn dann die Nacht kommt und du siehst dann die Lichter, die Kisten sind so ein bisschen beleuchtet und so. Das macht schon gut was her. Es ist wirklich so ein wilder Mix, sage ich mal, aus Retro und aber auch sehr modern und sehr, ja, sehr schön, meiner Meinung nach. Ja. Schön, wenn es dir auch gefällt. Freut mich. Ja, genau, bei dem Pixel-Look, wir haben den bei den Charakteren noch drin und so. Also es ist so ein Mashup, würde ich fast sagen.
Ja.
Ja.
Von dort nochmal eine große Frage, die so diese ganze Arbeit an dem Spiel angeht. Es sind im Grunde zwei Fragen. Ich schmeiß dir jetzt einfach mal beide zu und dann gucken wir, was passiert. Die eine ist, du hast schon gesagt, ne, bei euch, wie viel 8 oder was Leute arbeiten da? Das ist ja jetzt schon für ein Indie-Team, ist das jetzt, also ist natürlich immer noch klein, aber jetzt nicht so klein, wie jetzt ja auch schon einige Teams zu Gast waren. Meine erste Frage dazu, arbeitet ihr alle jetzt wirklich an diesem Spiel oder gibt's auch noch so ein, zwei Leute, die auch schon so ein bisschen zu anderen Projekten schielen? Und das zweite ist, wie finanziert ihr das eigentlich? Also wird da geschöpft aus der Budgetkasse, die entstanden ist durch die vielen anderen Spiele, die bereits in der Vergangenheit erschienen sind und ja auch teilweise wirklich erfolgreich waren? Oder sind da auch noch Fördertöpfe mit dem Spiel? Kannst du dazu noch was sagen?
Also, die zwei Fragen passen insofern ganz gut zusammen, dass wir arbeiten aktuell alle schon an Deadly Days Road Trip, aber wir versuchen natürlich auch unsere alten Spiele zu maintainen, dass da weiter Updates rauskommen, DLCs etc. Ja. Das passiert schon ein bisschen parallel, aber wir sind schon aktuell, beziehungsweise jetzt vor der Gamescom 100% fokussiert gewesen auf Deadly Days Road Trip. Das ganze Team hat quasi nur daran gearbeitet. Ja, aktuell ist das schon unser Hauptprojekt und wir versuchen da schnell voranzukommen so. Aber wie du schon sagst, die ganzen anderen alten Spiele, die wollen auch gewartet werden. Dann kommt hier mal irgendwie eine neue Grafikkarte raus oder was auch immer. Eine neue Windows-Version, die dann, oder keine Ahnung, OneDrive zum Beispiel zerschießt uns auch gerne mal irgendwie Teile von unseren Spielen. Solche Sachen, genau. Ansonsten finanzierungstechnisch, ja klar, wir versuchen uns natürlich sozusagen ein Portfolio aufzubauen mit unseren Spielen, die sich dann hoffentlich über lange Zeit verkaufen und dann so eine Art Grundeinkommen unserer Firma sozusagen ergeben. Das ist natürlich gut, aber ja, das ist schon alles sehr auf Kante genäht und ja, ist schon rough, aber irgendwie trägt es sich. Publisher haben wir aktuell nicht für Deadly Days Road Trip, für andere Spiele hatten wir Publisher. Jetzt zuletzt hatten wir Revail und Shift 87, das waren zwei Spiele, ganz was anderes, eher so Walking Sim-mäßig, ein bisschen Anomalie-Loop-Minigame hatten wir da auch. Das hatten wir mit Dedelic zusammen gemacht als Publisher, das war auch in Ordnung soweit. Ja, mal schauen, was sich für Deadly Days Road Trip, was die Finanzierung angeht, ergibt. Wir sind da offen für Angebote, wenn ein Publisher sagt, das gefällt uns gut, klar, gerne melden. Aber ansonsten würden wir es vielleicht auch als Self-Published-Titel schaffen, vielleicht dann mit Early Access oder so. Müssen wir mal schauen. Genau, Förderung, will ich jetzt auch nichts Falsches erzählen. Wir versuchen natürlich immer Förderung mitzunehmen, wo es geht. Ich meine, dass aktuell diese Bundesförderungen ausgeschöpft sind und wir deswegen für Deadly Days Road Trip da nichts bekommen. Aber wir waren jetzt ja am Hessen-Stand bei der Indie Arena Booth. Das heißt, da haben wir mit Sicherheit irgendwie eine Art Förderung oder Zusammenarbeit mit dem Land Hessen bewerkstelligt. Aber ja, wir sind schon aktiv auf der Suche nach einem Publisher, weil wir mit Förderung das jetzt nicht irgendwie finanziert bekommen gerade.
Letzte Frage, wie geht's denn jetzt weiter? Du hast schon gesagt, das ist ja super früher Stadion des Spiels und trotzdem kann man da, wie gesagt, nur mit dieser Demo, die ich da hatte, schon eine ganze Menge Zeit verbringen. Wie geht's denn jetzt weiter? Das ist wahrscheinlich eine der meistgehassten Fragen überhaupt, aber ich frage trotzdem, so, wenn ihr Leute jetzt draußen sitzen und sagen, mega geil, habe ich Lust drauf, wann ist es soweit? Gibt's da sowas? Wie ein weit geöffnetes Zeitfenster, wo du sagst, okay, macht schon mal Festplattenplatz frei für das Jahr
2029. Nein, Spaß.
Nein, wirklich, nein, hör auf.
Nein, Quatsch. Also das dieses Jahr wird eng, vielleicht Anfang nächsten Jahres könnte klappen. Wir müssen schauen, wie der Playtest läuft. Ich würde die Leute eher dazu ermuntern, kommt jetzt auf unsere Store-Page und meldet euch jetzt für den Playtest an, das ist umsonst. Da könnt ihr einfach mal reinschauen, da könnt ihr die Demo, die du auch gespielt hast, einfach mal gucken. Und dann, ja, versuchen wir basierend auf dem Feedback so schnell wie möglich zu einer, zu einer fast fertigen Version zu kommen und dann auch zu einer fertigen Version. Genau, Schritt für Schritt. Ich kann dir keinen Zeitplan nennen. Ich kann hier mal durch die Dokumente scrollen, aber es wird noch einen Moment dauern. Sagen wir Anfang 2025
frühestens. Ohne Gewehr natürlich, ne? Aber dann ohne haben Gewehr, wir schon mal so einen Zeithorizont. Genau, toll. Ja, cool, du, das war's. Also ich danke dir sehr für die Zeit. Ich drücke euch die Daumen und bin wirklich ganz angetan, wie ich da sowohl völlig überraschend über dieses Spiel als auch euch als Studio gestolpert bin.
Tausend Dank für die Anfrage.
Na, also sehr gerne. Toi, 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 wie gesagt. Wir hören uns womöglich wieder irgendwo zwischen, was hast du gesagt, 2025 bis 2029. Irgendwo da wird's
so
passieren.
So sieht's aus.
Sehr gut.
Ansonsten kann man in der Zwischenzeit ja auch den ersten Teil spielen. Das ist ja auch immer noch gut.
Sehr gut, ja, richtig, komplett richtig. Jawohl.
Kann man sich schon mal eingrooven.
Ich wink dir zu, ich sag Dankeschön und wir hören uns.
Ich danke dir, alles gut für dich, gell?
Danke.
Ciao, ciao.
Kleine Randnotiz, ich habe schon lange nicht mehr bis zu diesem Gespräch das Wort gehört, eine typische floskelhafte Worteinlassung, die man in meiner Heimat Süddeutschland häufiger gesagt hat. Naja, das nur am Rande. Jedenfalls, vielen Dank an Leon Jeuter für dieses Gespräch und jetzt schwenke ich um zum letzten Interview dieser ganz besonderen Sonntagsfolge von OrkiCool trifft und zwar ein Gespräch mit Sarah Klomp von Pixel Pirates, die mit ihrem kleinen Team, es sind drei Leute insgesamt, entwickelt hat Once Upon a Rogue's Tale und das, liebe Leute, kann ich nochmal sagen, ist nochmal ein Höhepunkt in dieser Folge. Ich hatte so viel Spaß damit. Wir werden darüber sprechen in der Folge selbst. Ich möchte aber mal ganz kurz vorstellen. Nee, vielleicht fange ich sogar noch anders an. Sarah Klomp kannte ich persönlich noch gar nicht. Und dann kam ich auf die Messe und am allerersten Tag kam sie mir entgegen und sagte Hallo und enttarnte sich als Hörerin von OrkiCool und erzählte dann fast am Rande von diesem Spiel Once Upon a Rogue's Tale, das kurz vor der Gamescom auch erschienen ist im Early Access und hat mich eingeladen, dass ich mir das mal angucke. Ich habe das während der Messe dann gar nicht geschafft, aber im Nachhinein, darüber werden wir zu Beginn unseres Gesprächs sprechen. Und jetzt habe ich schon so viel Zeit mit diesem Spiel verbracht, ich habe es mir mittlerweile auch gekauft, weil es genau die Knöpfchen bei mir drückt, die ich gerne gedrückt haben möchte. Es ist eines von diesen Kartenspiel-Dungeon-Crawlern, aber ganz anders. Also es ist also ein Kartenspiel, na klar, aber Dungeon weckt das falsche Bild in euren Köpfen, denn es geht um Märchengeschichten, ne? Böser Wolf zum Beispiel und sowas. Allerdings bekommen diese Geschichten allesamt einen Twist. Wir werden das in dem Gespräch selbst erklären, aber wir spielen als Rotkäppchen, die verschiedene Abenteuer erleben muss in dieser märchenhaften Märchenwelt und diese Abenteuer werden vor allem erzählt, zum einen in Form von wirklich schön erzählten und vertonten Zwischensequenzen, aber vor allem auch in Form von Kämpfen, die man eben rundenweise ausfechtet gegen ganz unterschiedlichste, auch teils überraschende Gegner, die sich einem entgegenstellen. Und diese Kämpfe wiederum passieren eben in Form eines Kartenspiels. Man kennt es von Hearthstone oder eben auch von einem Spiel, das ich super gerne spiele, Deepest Chamber. Das bedeutet, man hat verschiedene Fähigkeiten, Kärtchen, ne, und Figürchen auf dem Brettspiel und kann diese Karten ausspielen. Man kann Angriffe kombinieren, man kann Angriffe aufladen, Rüstungswerte hochschrauben und so weiter und so fort. Ich bin mir sicher, ihr habt das alle zumindest mal am Rande schon mal gesehen. Und genau dieses Ding ist Once Upon a Rogue's Tale und ich habe das so gerne jetzt schon in den letzten Tagen gespielt, wegen des Spielprinzips selbst, das mir einfach grundsätzlich gut gefällt. Zum anderen aber auch, weil dieses Spiel einen ganz eigenen Ton gefunden hat. Es ist sehr süß, es ist sehr niedlich und trotzdem aber nicht, also nicht zu viel. Es ist nicht zu zuckersüß. Ich konnte das gut genießen. Es hat so einen Humor, der auch manchmal so ein bisschen süß absurd wird. Wir werden darüber im Gespräch noch genauer uns austauschen. Aber ich habe das sehr genossen und deswegen freue ich mich sehr, dass ich hier dieses Gespräch mit Sarah Klomp präsentieren darf, die ganz viele Funktionen in dem Team übernimmt, auch ganz wichtige. und die mir auch unter anderem nicht nur von der Entwicklung von diesem Spiel erzählt, sondern auch, wie schwer es tatsächlich ist, Aufmerksamkeit für diesen Titel zu generieren und was das womöglich in Zukunft für ihr Studio bedeuten könnte. Also ein ganz spannendes Gespräch, wo wir ein kleines Entwicklerstudio hier aus Deutschland, die Pixel Pirates, zu einem ganz entscheidenden Moment ihrer Studiogeschichte erwischt haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch und hoffe, euch gefällt das so gut, wie es mir auch gefallen hat.
Es ist so warm.
Apropos hinbekommen, ich muss mal anfangen mit einem ganz großen Lob, was ihr da hinbekommen habt. Ich habe ja auf der Messe selbst leider gar nicht so richtig die Zeit gefunden, euer Spiel anzuspielen, aber ich kam dann in den Genuss dank dieser wundervollen VIP-Karte von der Indie Arena Booth, auf der auch eure Demo drauf war, und konnte es dann endlich tatsächlich spielen, und ich habe es getan und ich bin ja so angetan. Also das möchte ich erstmal zuallererst in den Raum stellen. Ich mag dieses Spiel wirklich sehr.
Oh, das freut mich total zu hören. Dankeschön.
Ich muss da direkt auch mal das Fragezeichen anknüpfen. Warum gibt's dieses Spiel eigentlich? Also wie kam es, dass ihr so ein Spiel gemacht habt? Ich habe mich mal ein bisschen in euer Oeuvre eingelesen, was ihr davor so gemacht habt, und voller Freude und Erstaunen festgestellt, dass es davor schon ein Spiel gab namens Kind Nature, das auch schon ganz, ganz vorsichtig in Richtung Karten ging. Und das spielt ja jetzt hier auch eine Rolle. Mhm. Hat das damit zu tun, dass quasi schon so ein bisschen, ich sag mal, die Grundlagen gelegt waren, oder was ist die Geschichte von diesem Spiel?
Tatsächlich muss ich da noch so ein kleines Stückchen weiter ausholen.
Ja, gerne.
Denn es ist so, dass unser Erstlingswerk Snack Hunter ist, und das ist so ein familienfreundliches Hide-and-Seek-Partyspiel. Also was ganz anderes. Mhm. Und da war es noch so ein bisschen dazu, wir haben uns gegründet und wollten halt was Innovatives als ersten Titel machen, und dann kam halt das raus, wenn man das spielt man am PC, aber steuert mit dem Handy und so, also ganz kurios. Und während wir das so gemacht haben und auch, das haben wir auch released und alles, haben wir gemerkt, so, das ist es aber nicht. Also wir wollen schon irgendwie Games machen, und wir wollen so eine bestimmte Art von Games machen, die näher an uns ist und näher an dem, was wir halt auch wirklich mögen, weil wir dann da mehr aufgehen. Und so ist es halt gekommen, dass wir jetzt Kartenspiele machen, weil das eigentlich so unser All-Time-Favorite-Genre ist. Genau, und so ist dann halt Kind Nature entstanden. War auch das erste Mal, dass wir eine Förderung aus NRW bekommen haben dafür. Leider ist es da dann irgendwann so passiert, dass uns so ein bisschen die finanziellen Mittel ausgegangen sind. Für eine große Förderung hat es nicht gereicht. Damals gab es ja auch Förderprobleme, ne, mit dem Deutschlandtopf. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie was dazwischen schieben, was ein bisschen schneller geht, weil Kind Nature braucht einfach noch Zeit. Und haben dann zum Glück nochmal eine Förderung für halt Once Upon a Rogue's Tale bekommen, was eigentlich zuerst was ganz Kleines sein sollte. Es sollte ein Bachelor-Projekt von einer Freundin sein, die hat die Illustrationen gemacht und so. Und das wollten wir eigentlich auch schon im Februar fertig haben. Ich meine, du interviewst viele Indies, ne? Du wirst das wahrscheinlich sehr oft gehört haben, und es ist leider doch größer geworden und wir wollten viel mehr drin haben. Und jetzt ist dieses große neue Once Upon a Rogue's Tale daraus entstanden, wo wir jetzt auch ein bisschen mehr als ein Jahr dran gearbeitet haben. Und das ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte tatsächlich.
Das ist ja hochfaszinierend. Da steckt auch direkt schon was drin, was mir auch aufgefallen ist beim Spielen. Und zwar der Look und das insgesamte Gefühl, das so aufkommt beim Spielen, weil es ist ja einfach alles süß. Es ist alles süß und so lieb und einfach nett. Und da hörte ich jetzt eben schon raus, offenbar und gerne korrigierende Blutgrätsche, wenn ich da was Falsches sage, war da schon viel von der Stimmung von vornherein quasi da, womöglich vorgegeben, weil es ja diese Illustrationen gab. Ist es denn so? Also stand schon so früh fest, das wird so ein Spiel, das auch einfach putzig ist?
Putzig ja, weil einfach auch die Illustratorin das sehr gerne macht. Also viel hat sie dann da auch reingebracht. Auch wenn du mal ein bisschen reingespielt hast, wird dir auch aufgefallen sein, dass wir so ein bisschen die Märchen anders erfinden, dass wir mehr Diversität und so reinbringen. Das kommt halt sehr viel von ihr und das feiere ich auch total. Also einfach, wir überlegen uns Charaktere und sie macht da einfach was ganz Neues draus, wo ich gar nicht so drauf gekommen wäre. So. Genau, das kommt sehr viel von ihr, weil sie halt auch aus dem illustrativen Bereich mehr kommt als aus dem Games-Bereich. Und das tut gut. Also aber ich muss dazu auch sagen, ich habe jetzt die erste. Und er hat es wirklich als ernst gemeinte Kritik gedacht. Hat er mir gesagt, auf der Gamescom, irgend so ein, keine Ahnung, wer das war, die Gegnercharaktere sind zu süß. Er will die nicht angreifen. das ist für ihn wirklich ein Grund gewesen, das Spiel nicht weiterzuspielen, weil er konnte halt diese süßen Charaktere nicht angreifen. Fand ich auch irgendwie spannend, so, hatte ich auch noch nicht gehört, dass Leute wirklich das als Kritik sehen, aber
also,
nehme ich gerne an.
Ich muss tatsächlich sagen, gut, dass du sagst, ich habe mir dazu was aufgeschrieben, weil ich habe auch einen Moment gehabt, ich war auch irritiert, aber ich habe gelacht. Ich fand das total liebenswert, weil recht früh im Spiel, also man kämpft dann so gegen Wildschweinchen, ne? Und die sind auch süß, selbst die großen und kleinen, alles ganz niedlich, aber man denkt sich, naja, sind ja auch Wildschweine, mordsgefährliche Tiere, hier ist mein Bogen, ne? Und dann aber, kurz darauf, traf ich auf einen anderen Gegner und er war, ich habe es mir hier rausgeschrieben, Kräuteropa mit Haselnuss. Ich dachte mir, Moment mal, warum greife ich denn jetzt den Opa an, der außerdem eine Babyhaselnuss in seinem Arm hat, die auch ein eigenes Gesichtchen hat? Und da musste ich richtig lachen, weil das war einfach so, also damit, das war ja, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, aber ich sehe, woher er kommt, dass er sagt, okay, die sind ja alle viel zu süß, um irgendwie die zum Gegner zu machen.
Genau, wir sagen halt immer nur, wir besiegen die Gegner, ne?
Ja,
wir haben
richtig, ja,
es ist ja alles sehr süß gehalten, wir haben kein Blut, nichts drin, kein Gore und die Karten, die verschwinden dann ja auch nur. Und oft ist es ja auch so, dass man in Events, also auch in so wo das Buch so ein bisschen die Geschichte weitergeht, dass man da ja dann auch die Story so liest und wenn man dann einen Kampf fertig hat, wird aus dem Text eigentlich auch klar, dass man da jetzt nicht irgendjemand total verprügelt hat, sondern sich halt eher für eine Seite entschieden hat und die andere Seite dann entsprechend sagt, okay, dann gehen wir jetzt.
Aber genau diese Art und Weise, wie das Spiel so die Gegner zeigt, in Anführungszeichen, die ermöglicht auch so viele kleine und große Überraschungen, die ich so gar nicht erwarten würde bei so einem Spiel und die mir auch wirklich viel Spaß machen. Ein Beispiel, um den Leuten da draußen das ein bisschen vor Augen zu führen, das nimmt so eine mini kleine Überraschung sehr früh im Spiel vorweg, aber ich muss einfach mal ein Beispiel dafür nennen. Und zwar trifft man auf den bösen Wolf. Und na klar, der böse Wolf, ne, der taucht auf wie ein Bossgegner. Es ist einer der wahrscheinlich der schwerste Kampf ganz früh im Spiel. Man muss sich zum ersten Mal so richtig auch überlegen, was mache ich hier eigentlich und dann gegen den kämpfen. Und dann ist er eben besiegt. Und dann stellt sie aber heraus, dass dieser böse Wolf, und das kündigte sich schon so ein bisschen an, weil auch seine Illustration gar nicht so aussieht, wie als wäre er richtig böse, sondern er heißt halt der böse Wolf, dann stellt sie heraus, der ist gar nicht böse und hat gar nicht die Großmutter gefressen und jetzt ihre Kleider angezogen, sondern es stellt sie heraus, er macht die Kleidung selbst. Also der ist einfach Schneider und deswegen trägt er die Klamotten. Und das war so, genau was du gesagt hast, so ein Twist auf diese Märchengeschichte, die aber auch so, ach, die war einfach sympathisch. Ich habe das so gerne erlebt. Da muss ich nochmal fragen, woher kommt denn dieser Wunsch, von dem du ja erzählt hast, eben diesen Märchen, so diesen Twist zu verpassen? Ist es ganz einfach deswegen, um so ein bisschen für Überraschungen zu sorgen oder schwingt da noch mehr mit?
Also natürlich ist es, um Überraschung zu sorgen. Ich meine, jeder kennt halt die Märchengeschichten, ne? Und die wurden schon so oft erzählt. Und es jetzt einfach nochmal neu zu erzählen, das brauchen wir nicht. Aber es ist auch so ein bisschen, wir wollen auch mal gucken, wo es hingeht. Was können wir so ein bisschen ausreizen? Wie können wir halt, ne, so neue Dinge da rein interpretieren oder unsere eigene Geschichte auch so ein bisschen schreiben, ne? Weil es geht ja auch in dem Spiel darum, dass man seine eigene Geschichte schreibt, auch als Spieler, weil man halt Entscheidungen treffen kann und das dann entsprechend anders ausgeht. Aber das wollen wir halt als Entwickler auch. Ne? Wir möchten auch so unsere eigene neue Märchengeschichte erzählen und das mal so ein bisschen aufbrechen, dass es halt nicht nur dieses Gut und Böse gibt, sondern dass jeder halt irgendwelche Intentionen auch hat, ne? Und seine Beweggründe, warum er welche Dinge tut. Und der Wolf hat uns halt auch nur angegriffen, weil wir ihn angegriffen haben. Und der Wolf weiß, hey, ich habe viele Feinde, ich muss mich halt wehren. Die Leute verstehen mich halt auch ein bisschen falsch als großes, pelziges Biest. So.
Um von hier vielleicht nochmal vom Look and Feel auf das Spiel, auf die Mechaniken selbst abzutauchen, da wird mich mal was sehr interessieren. Du hast schon gesagt, nee, eigentlich muss ich anders anfangen. Also ich spiele dieser Art auch sehr gerne. Einen Alltime-Favoriten von mir, der ist so ein bisschen trashig, ist Deepest Chamber. Das ist so ein Dungeon-Crawler im Grunde, der so, ne, diese Spielfantasie hat von, du bist ein Barbar und gemeinsam mit einer Heilerin und was auch immer, gehst du in irgendwelche Kavernen und haust da jetzt wirklich die bösen Viecher kaputt, so Riesentausendfüßler und Skelette und was auch immer. Und ich spiele das so gerne. Es sieht auch richtig trashig aus. Es hat so gar nicht mal so hübsch aussehende 3D-Figürchen. Naja, und da fiel mir auf beim Spielen, dass dieses Entwicklerteam dahinter also regelmäßig so Balance-Updates rausbringen muss auch, weil die Leute, die das Spiel richtig viel spielen, sagen, okay, ihr habt hier einfach 1000 Karten oder was im Spiel und manche funktionieren nicht gut miteinander, andere sind viel zu stark, andere sind viel zu schwach, macht das mal bitte richtig. Und den Eindruck, den ich da mitgenommen habe von dieser Art Spiel ist, dass es für ein Entwicklerteam wie euch eine super große Herausforderung sein muss, das alles richtig hinzukriegen, dass all diese Karten gut miteinander funktionieren. Hast du das auch so erlebt als so eine große Herausforderung oder ging euch das leicht von der Hand?
Ja.
Okay, das Ausatmen ist schon für sich eine Antwort.
Also Balancing ist das Thema bei Kartenspielen. Und das ist sehr herausfordernd und es ist auch noch nicht perfekt, so wie es jetzt ist. Muss ich halt auch sagen, ich wünschte, es wäre es, aber dafür hätten wir uns wahrscheinlich noch ein ganzes Jahr nehmen müssen, einfach nur das anzupassen, wie es jetzt ist. Und dann hätten wir ganz viele neue Dinge gar nicht einbringen können. Genau, aber es ist eine Herausforderung, aber es ist auch etwas, was total Spaß macht. Also wenn dann Leute uns schreiben und wir kriegen ja auch gutes Feedback derzeit, die dann irgendwas Krasses herausgefunden haben, weil irgendwie dieser Effekt mit diesem hier total zusammenpasst und dann doch ein Once-in-a-Lifetime-Chance dann da war, dass dann das doch so und so passiert ist und die plötzlich halt, ich sag immer so gern, so eine Exodia hatten. Ne? Yu-Gi-Oh! Früher, wenn man die Exodia hatte, dann ist das Spiel kaputt. So, man kann einfach machen, was man will. So. Und ab und an kommt es halt auch noch dazu, dass die halt irgendwas rausfinden und dann einfach jeden Gegner one-shotten können oder so. Aber das macht auch Spaß, das so mitzubekommen. Klar, wir müssen es dann auch so ein bisschen anpassen und das werden wir halt in Zukunft auch noch. Aber es ist einfach total schön, das mit der Community zusammen halt auch nochmal zu erfahren. Genau, und lustigerweise ist es halt auch gerade so, ich glaube am Dienstag, als wir released haben, hat halt auch ein Streamer-Pärchen das ganz lange gespielt und dann war dann, wir haben einen neuen Effekt jetzt ganz neu reingebracht und das war vielleicht so ein bisschen das Problem und der heißt Rule Breaker, also Regelbrecher. Und wie der halt schon sagt, ne, der nimmt halt die Voraussetzungen weg, die wir sonst akribisch eingefügt haben, damit das Balancing gut passt. Mhm. Und ich überlege mir gerade echt die ganze Zeit, warum haben wir diesen Effekt noch eingefügt?
Ich wollte auch gerade fragen, das klingt wie so eine Selbstsabotage so ein bisschen.
Aber er macht halt, also es ist halt total cool, ihn zu haben und plötzlich kann man unendlich angreifen oder plötzlich braucht man halt gewisse Dinge nicht mehr für Sachen. Aber da müssen wir jetzt auch nochmal genau aufpassen, dass man den halt einfach nicht so oft nutzen kann. Also ja. Das ist so gerade so der Punkt. Da werden wir das auch noch so ein bisschen anpassen. Aber allein mit, ne, wenn man einen neuen Karteneffekt rausbringt, muss man ja alles nochmal durchgehen und gucken, okay, wo passt der zu und wo könnte es Probleme geben. Und dafür ist halt jetzt der Early Access auch da. Ne? Wir sind ja im Early Access jetzt released. Wir sagen, es ist noch kein perfekt fertiges Spiel. Wir haben uns die größte Mühe gegeben, es so gut zu machen, wie wir jetzt halt konnten in der Zeit. Aber halt in dieser Early Access Phase wird es halt natürlich viele Patches geben, Änderungen, Balancing. Und genau, da werden wir alles Feedback von der Community halt auch einbauen.
Welche, aus Neugier gefragt, Spiele dieser Art spielst du denn privat so? Also ich hörte jetzt schon Yu-Gi-Oh! Offenbar als Frühprägung, das ist ja hochfaszinierend. Aber gibt es auch andere Spiele, so wie mein Deepest Chamber, dass du auch privat gerne spielst?
Ja, also das sehen vielleicht manche auch auf den ersten Blick so ein bisschen. Ich liebe einfach Slay the Spire.
Oh, na klar.
Okay. Ein wahnsinnig tolles Roguelike-Deckbilder. Wobei ich auch sagen muss, hier jetzt von das noch gar nicht so alt ist, ist zum Beispiel Wild Frost. Ist auch ein super süßes, tolles Kartenspiel. Da haben wir es auch so ein bisschen. Also man guckt ja auch immer so ein bisschen, ne? Klar. Okay, wo könnte man welche Mechaniken noch nehmen? Was kann man noch verbessern, zusammenbauen? Es ist ja heutzutage so schwer, irgendwie ein ganz neues Spiel zu erfinden. Und da haben wir uns halt auch von verschiedenen Dingen inspirieren lassen. Aber wir versuchen immer, unser eigenes Ding daraus zu machen. Ja. Also viele sagen auch so, ist ja eine Slay the Spire-Kopie. Aber dann gucken sie sich 10 Minuten oder so an und dann merken sie, nee, ist doch keine Kopie.
Nee, um Gottes Willen. Also das hätte ich jetzt auch so nicht gesehen. Ich muss aber auch sagen, Slay the Spire, ich kam da bisher nie wirklich rein und das führt jetzt weg vom Thema. Ich muss es mal ganz kurz äußern, weil ich habe jetzt hier mit einer Person zu tun, die das Spiel offenbar jetzt wirklich gerne spielt. Ich habe echt ein Problem und ich bin eigentlich kein oberflächlicher Mensch in der Hinsicht mit dem Look. Ich finde Slay the Spire, das sieht, also ich möchte das jetzt nicht, wie sage ich das denn? Es gefällt mir nicht. Es sieht aber so doof aus in meinen Augen. Ich komme nicht drüber hinweg. Ich kann mich nicht einlassen auf die Spielwelt oder was, weil mich der Look also so abstößt, hast du damit gar kein Problem oder findest du den gut?
Tatsächlich habe ich da überhaupt kein Problem mit, aber du bist halt auch nicht der Erste, der mir das sagt. Ja. Also ich mag den Stil tatsächlich. Wow. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt Spiele von diesem Stil irgendwie unbedingt präferiere und danach gucke, aber es stört mich halt so gar nicht. Mhm, ich finde das total spannend, dass Leute halt wegen dem Look, aber gut, das ist ja auch voll in Ordnung, ne? Halt ein Spiel nicht spielen. Ich denke, das wird ja bei ein paar auch bei uns so sein, die sagen, das sieht einfach viel zu süß aus. So. Kann ja auch sein, dass die das auch nicht mögen. Ja. Sonst, ich wollte dir nämlich gerade eigentlich empfehlen, wenn du ins Spiel nicht reinkommst, spiel das Brettspiel, das ist nämlich nochmal besser, weil man das zusammenspielen kann, aber da ist der Look halt genauso. Also,
was? Das ist genauso, und das muss ich mir angucken, wie geht denn das? Slay the Spire Brettspiel, so, jetzt habe ich es hier vor mir, pass auf, Moment, das möchte ich jetzt mal, ach, du hast recht. Ja, nein, ja. Das ist ja, okay, was ich hier gerade sehe, also Brettspiele, ich spiele sehr gerne Brettspiele, auch solche, und da denke ich sofort an, okay, wunderschöne Illustration, weißt du, da ist wirklich alles ein Kunstwerk, möchtest dir alles einrahmen und an die Wand hängen, und jetzt gucke ich hier nach Slay the Spire Brettspiel, und das ist ja wirklich genau der Kruse-Kram auf Kärtchen gedruckt, das kann doch nicht sein.
Aber was sollen wir denn machen? Nicht. Ja, also, wir können ja nicht ein neues Spiel draus machen, also das ist halt toll, wenn man es da zusammenspielen kann, ja. Und das mögen halt viele auch nochmal daran, aber... Ja gut, wenn der Look nichts für dich ist, dann...
Slay the Spire 2 wurde angekündigt und ich bin enttäuscht, weil es schon wieder so... Das ist einmal alles, naja. Okay, anderes Spiel. Kommen wir zurück zu deinem. Du hast jetzt schon so ein bisschen Einblicke gegeben, ne? In diese ganzen Gedanken, die sowohl in den Look des Spiels geflossen sind, aber auch die Herausforderungen beim Balancing mit den Karten. Was genau würdest du denn sagen, macht dir denn an der Arbeit an diesem Spiel am meisten Spaß? Was sind denn so To-Dos, wenn die auf deinem Zettelchen stehen, dass du sagst, Mensch, mega geil. Die rahme ich mir direkt rot ein, rot wegen Farbe der Liebe. Darauf freue ich mich richtig doll, die jetzt gleich machen zu können. Was ist es denn?
Oh, das wird jetzt vielleicht für manche ein bisschen langweilig sein, weil ich bin halt die alles so zusammenbringt. Ich bin weder die Charaktere erschafft, noch Balancing macht, noch sonst was. Ich bin einfach dafür zuständig, dass alles halt ja zusammenkommt. Und genau das ist es tatsächlich auch, wenn ich die Grafiken von unserer Illustratorin habe und das Game Design für die Charaktere und wenn ich das alles zusammenbauen darf. Und wenn das dann das erste Mal im Spiel so drin ist und spielbar ist. Das liebe ich halt total. Ich mache auch gerne so kleinere Programmierarbeiten, weil Programmierung ist auch so ein bisschen das, was ich sehr gerne mache. Aber wir haben halt unseren großen Programmierer, der eigentlich sonst was macht. Aber ich glaube, das ist es so ein bisschen bei mir. Ich erschaffe halt gerne Dinge so und sehe sie dann, wenn sie dann im Spiel sozusagen zum Leben erwachen. Ja. Und wenn man sie das erste Mal spielen kann, das ist so das, was ich eigentlich mit am liebsten mache, ja.
Ja. So ein schönes Spiel und dann aber, um da zum Ende unseres Gesprächs dieses Thema nochmal anzureißen und gleichzeitig leider gar nicht so viele Leute, wie man dem eigentlich wünschen würde. Du hattest mir erzählt auf der Messe, dass ihr so ein bisschen darum kämpft, entdeckt zu werden mit dem Spiel. Zum einen hat die Messe daran was verändert. Ich weiß, ihr wart ja auch bei einem Indie-Showcase-Livestream, wart ja auch zu sehen. Ihr hattet auf der Messe jetzt bestimmt Besucherinnen und Besucher am Stand immer wieder. Hast du da gemerkt, dass das alles ein bisschen geholfen hat und überhaupt auch, woran glaubst du, liegt das, dass das eben ein Spiel ist, was noch nicht alle Menschen jetzt entdeckt haben?
Also es hat schon geholfen, die Messe und auch, wir waren in diesem Gronkh-Indie-Showcase drin, ja. Aber leider nicht so sehr, wie wir es gerade noch brauchen. Also im Moment ist es noch ein bisschen schwierig, auch mit den Zahlen und den Verkäufen, das ist noch alles sehr langsam, also da muss halt leider noch ein bisschen was passieren, um dann da vernünftig dran weiterarbeiten zu können. Und ich glaube, es liegt einfach mittlerweile an der Masse. Also ja, die Masse an Spielen, die rauskommen auf Steam. Ich meine, es sind ja so 20 bis 30, die täglich released werden. Davon sind so, sagen wir mal, 5 bis 10, die auch wirklich dann präsent auf Steam sind heutzutage. Der Roguelike Deckbuilding-Markt, der war halt, als wir vor 2 Jahren angefangen haben, Kartenspiele dafür zu entwickeln, war der noch recht klein. Mhm. Der ist in den letzten 2 Jahren halt auch einfach gewachsen. Und das ist halt auch so ein bisschen, ne, wenn man halt versucht, gleichzeitig so das zu machen, wofür man halt auch brennt und was, wo halt auch die Leidenschaft drin ist, was man, finde ich, in Spielen dann aber auch merkt. Aber gleichzeitig auch irgendwas zu entwickeln, was halt, ne, gerade am Markt gefragt ist und was dann halt auch gute Verkäufe bringt, das ist halt schwer zusammenzuführen und dann halt auch schwer, okay, jetzt zum Beispiel sind irgendwie Survival-Games total im Kommen, ja. Und wenn man jetzt anfängt, ein Survival-Game zu bauen, ja, dann entwickelst du das 1, 2, 3 Jahre und dann ist schon wieder was ganz anderes gerade im Kommen. Also es ist bei Games sehr, sehr schwer, da dieser Zeit angepasst zu sein. Was wird wirklich gerade, was ist gerade beliebt? Und man muss halt was entwickeln, was beliebt ist, um halt wirklich auch erstmal diese Erstpräsenz zu bekommen. Vor allem als kleines Studio, was noch keiner kennt. Da kann man halt nicht mit irgendwas Nischigem anfangen oder halt nur sehr schlecht. Mhm. Und ja, der zweite, dritte, ich weiß nicht, bei welchem Punkt ich gerade bin, vierter Punkt vielleicht, ist natürlich auch, dass Indies halt mit Marketing sehr Probleme haben. Das ist bei uns auch. Wir sind ein super kleines Team, wir machen halt alles. Ich mache halt, ne, das Spiel, ich mache aber auch Social Media, ich mache alles drumherum, leite noch eine Firma zwischendurch und da ist es halt schwer, auch noch komplett Marketing zu machen. Ja. Ich denke, da können wir auch noch deutlich mehr rausholen, wenn wir die Zeit und das Geld dafür haben würden. Ja. Genau, und das ist, glaube ich, somit noch ein großer Aspekt, dass man halt nicht so sichtbar ist, wie man es vielleicht hätte sein können.
Wie geht ihr denn jetzt als Studio damit um? Weil man, ich meine, ihr habt dieses Spiel, was finde ich so unique ist und diese besondere Ausstrahlung hat und ja auch wirklich Spaß macht beim Spiel, aber man kann die Leute ja nicht zwingen, es zu kaufen und zu sagen, hier, guckt ihr das jetzt endlich mal an. Wie geht ihr denn damit jetzt um? Also ist das jetzt schon so ein Moment, wo ihr denkt, okay, vielleicht sollten wir schon jetzt anfangen, uns Gedanken zu machen für das nächste Spiel, wie wir das vielleicht rumreißen können, oder überlegt ihr euch, okay, wie soll es eigentlich überhaupt weitergehen, wenn jetzt nicht noch mehr Leute das Ding kaufen? Also wie reagiert man auf so eine Situation?
Ja, erstmal haben wir jetzt ja gerade Urlaub.
Ja, sehr gut.
Leider. Also eigentlich gerade wäre es eigentlich total wichtig, aber wir sind so fertig vom Release, von der Gamescom, von allem, ne? Und genau, das heißt, wir werden uns halt nach dem Urlaub da wirklich nochmal in Ruhe zusammensetzen müssen, nochmal gucken, okay, was für Fördermöglichkeiten haben wir vielleicht noch und wie kriegen wir noch Augen aufs Spiel. Was uns vor allem geholfen hat, waren halt Streamer, die das gespielt haben. Ja. Und das ist halt genau das, was es halt braucht. Ne? Du siehst das Spiel und du siehst, wie Leute das spielen und wie die Leute darauf reagieren. Und ich glaube, das ist immer sehr wichtig für andere, um rauszukriegen, okay, ist das halt meins? Habe ich da Lust drauf? Da haben wir jetzt noch ein paar, die das in nächster Zeit streamen werden. Und da hoffen wir natürlich auch, dass man dadurch halt noch ein bisschen populärer wird. Genau. Im Moment ist es halt etwas schwer, so zu sagen, wir hatten ja jetzt gehofft, so nach der Gamescom, wenn die alle wieder zu Hause sind und ihre Karten überall rausholen und sich daran erinnern, dass da vielleicht dann nochmal gekauft wird. Das kam jetzt halt noch nicht. Ja, müssen wir gucken. Kann ich gerade gar nicht so gut beantworten.
Ich drücke jedenfalls die Daumen. Ich freue mich so doll, dass wir uns über die Füße gelaufen sind, weil anders weiß ich nicht, ob ich es auf der Gamescom überhaupt entdeckt hätte, weil du hast mich ja gesehen, ich ritt auf Schweißperlen durch diese Hallen. Es gab wenig Übersicht für mich, deswegen umso schöner, dass du mir Hallo gesagt hast und ich so auf dieses Spiel aufmerksam geworden bin. Ich kann es den Menschen draußen nur ins Herz legen, die auf sowas stehen, also auf das Genre selbst. Ich hatte damit jetzt schon so viel Spaß und ich drücke ganz doll die Daumen, dass ihr auch noch diese Aufmerksamkeit bekommt, die ihr dafür auch verdient habt.
Dankeschön.
Ja, sehr gerne.
Sehr gut zu hören nach diesen ganzen Strapazen, um ja, zu dem Punkt zu kommen, wo wir jetzt halt sind. Ne? Ja. Also vielen Dank.
Ja, also sehr gerne. Ich drücke die Daumen, ich winke dir zu und ich wünsche dir und dem Restteam noch einen ganz wundervollen Resturlaub.
Ja, dankeschön. Und dir auch guten. Nein, du hast keinen Urlaub mehr. Du musst noch arbeiten.
Vorbei. Das ist
aber du machst noch ein bisschen Pause zwischendurch, ja.
Ja, ja. Eventuell lege ich mich auf den Boden. Nein, nein, das ist alles in Ordnung. Sehr gut. Wir hören uns, sage ich einfach mal.
Ja, danke dir. Bis dann.
So, und damit sind wir durch, liebe Leute. Ich habe vergessen, zu Beginn der Folge zu sagen, vor über, oh Gott, einer Stunde und 40 Minuten, dass es auch Kapitelmarken gibt. Ihr müsst euch nicht alles anhören. Ihr könnt auch euch aussuchen, welches Gespräch ihr hören wollt. Habe ich jetzt vergessen, aber ich bin mir sicher, ihr habt das schon von alleine entdeckt oder ärgert euch jetzt auch nicht, wenn ihr es erst jetzt erfahrt, weil alle Gespräche toll waren. Aber ich habe mir gedacht, ne, wer weiß, wie viel Zeit ihr habt für diese Folge und da sie auch besonders lang ist, wollt ihr euch diesen Service anbieten. Naja, jetzt ist es zu spät. Egal, vielen Dank. Also, habt das sehr genossen. Das war wirklich toll. Schön, dass das geklappt hat mit all den Sprecherinnen und Sprechern. Natürlich gab es noch eine ganze Reihe von weiteren Spielen, die mir sehr, sehr, sehr gut auf der Messe gefallen haben, aber ich musste ja irgendwelche auswählen und jetzt sind es die vier geworden. Ich bin sehr glücklich mit diesem Mix und hoffe, wie gesagt, euch hat diese besondere Folge auch gut gefallen. Wie gesagt, wenn ihr euch denkt, Mensch, richtig toll, was hier passiert, es gibt noch viele weitere Folgen in den letzten vier Jahren, die jeden Sonntag frei für alle Menschen da draußen erschienen sind und es gibt die Möglichkeit, Okay Cool finanziell zu unterstützen, dann unterstützt ihr nicht nur meine und unsere Arbeit, sondern schnappt euch auch eine ganze Reihe wundervoller, wundersamer Märchen märchenhafter journalistischer Formate rund um Spiele und Spielkultur für euren MP3-Feed. Der Link zur Steady-Seite, wo ihr euch das Abo holen könnt, ist in der Folgenbeschreibung. Und zuletzt vielleicht noch ein Hinweis. Es wäre ganz toll, wenn ihr diesen Podcast bewerten würdet bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer. Das sollten nur wenige Klicks für euch sein, aber können ganz enorm helfen, dass dieser Podcast da draußen von anderen Menschen auch gefunden wird. Und das wollen wir alle doch. So, und nun aber schlafe ich die restliche Gamescom-Müdigkeit aus und ab nächster Woche geht es wieder hier ganz normal weiter im sonntäglichen Programm. Ich freue mich schon und sag einfach mal tschüss, arrivederci und tschüss.